In der Kategorie Bestes Wissenschaftsblog hat das Projekt Methodisch Inkorrekt. Herzlichen Glückwunsch!
If you base medicine on science, you kill people. If you base the design of a plane on science, they fly. If you base the design of rockets on science, they reach the moon. It works.
Methodisch Inkorrekt, Folge 190 vom 4.5.2021, direkt von der Preisverleihung der Wissenschaft. Mit mir heute wieder mein Hauptgewinn, Reinhard Remfort.
Ich nehme diesen Preis nicht an.
Das hätte Stil gehabt, oder? Wenn wir ja. Endlich gewinnen wir was und dann lehnen wir ab. Einfach so aus.
Ja, wobei das machen ja so Leute wie Reich-Ranitzky hat das gemacht, aber auch unser Exil-Reichsbürger, hier der gute Xavier, der hat ja auch immer so, oh nein, bitte nicht. Und als er einen Preis bekommen hat, trägt eine Jacke drüber und so.
Echt?
Und,
warum? Aus so einer Bescheidenheit heraus? Oder weil er
so eine, ich glaube, das nennt man protzende Bescheidenheit, oder?
Schreiende Bescheidenheit, sehr gut.
Ja,
ich bin der mehrfach ausgezeichnete Kommunikator der Wissenschaft, Nikolaus Wörr. Glück auf. Ich habe mir nämlich überlegt, wir gehen ja jetzt von diesem Jammerigen, was wir immer so zutage legen, wir haben noch nie was geworden, gehen wir jetzt nahtlos über in mehrfach ausgezeichnet. Das finde ich, macht Sinn. Einfach direkt nahtlos übergehen.
Ja, das habe ich mir aber auch gedacht. Wir können jetzt sagen, das ist ein ausgezeichneter Podcast hier. Obwohl eigentlich nicht der Podcast, sondern das Blog ausgezeichnet wurde.
Das ist ja wirklich, das meinte ich eigentlich mehr beim letzten Mal. Ich wollte unseren bisherigen Preisen, die wir ja auch lieb haben, nicht zu nahe treten. Aber beim letzten Mal, beim Julius Award zum Beispiel, haben wir ja für unsere Videoleistung einen Preis gewonnen. Jetzt, wie du ganz richtig sagst, haben wir als Wissenschaftsblogger gewonnen, ne? Und ausdrücklich nicht in der Kategorie Podcast. Aber das scheint sich so durchzuziehen. Aber ich würde trotzdem sagen, wir hören jetzt mit dieser Jammerei auf und sagen jetzt mehrfach ausgezeichnet ist jetzt das, was wir rausgeben. Ich habe ja sowieso überlegt an dem Abend schon, wie wir jetzt die Pressemitteilung rausgeben. Und das muss natürlich so sein, Methodisch Inkorrekt gewinnt den Preis als bester Wissenschaftsblog. Und dann eben, dann muss der Satz so weitergehen, ebenfalls und unter den weiteren Gewinnern war die Sendung mit der Maus, Joko und Klaas, Professor Drosten und wen hatten wir denn noch? MyLab war auch dabei, genau. Unter den weiteren Gewinnern, so unter ferner Liefen. Das ist schon geil, ne, wenn er alles gewonnen hat. Oder wenn er nicht gewonnen hat. Die Kanzlerin war ja auch nominiert, ne?
Ja.
Als in der Kategorie Blogger ohne Blog war die Kanzlerin nominiert und hat verloren gegen Joko und Klaas.
Um ein Jahr, um ein Haar wären wir auch Blogger ohne Blog gewesen.
Was? Warum?
Das war nämlich meine persönliche Leidensgeschichte der letzten Woche vor der Preisverleihung, also kurz vor kurz vor der Abstimmung, das hat der eine oder andere vielleicht mitbekommen, ist unser Hoster. Host Europe, bei dem unser Blog liegt, da liegt nur das Blog, das den Feed generiert und so, nicht die Mediendateien, sondern nur das Blog, ist auf die grandiose Idee gekommen, intern doch mal unser Blog umzuziehen, also unseren Server. Das ist ein kleiner virtueller Server, ne? Also er teilt sich das mit vielen anderen auf der Hardware, braucht ja auch nicht mehr, ist ja wie gesagt nur das Blog und der musste intern wohl umziehen, ne? Also die ganze Maschine und so. Und dabei es war menschliches Versagen, wie sich im Nachhinein herausgestellt hat.
So
die sind nämlich, nicht kompatible MySQL-Versionen aufeinander gestoßen, war es wohl am Ende das Problem. Was dazu führte, dass MySQL ist die Datenbank hinter dem Blog. Also hinter dem WordPress, was dazu führte, dass unser WordPress zwar noch da war, aber ziemlich leer. Also da war nichts mehr drin. Alle Beiträge weg, es war alles weg. Der Podcast war einfach mal komplett weg, weil auch der Feed halt weg war. Konntest den immer noch auf Spotify und so hören, weil die halt nochmal selber hosten, aber alles andere war halt weg. Und das einen Tag, bevor die Abstimmung angefangen hat. Und ja, dann guckt man mal so, was man denn so retten kann. Ne? Dann guckt man mal seine Backups durch und sieht so, ah, das sollte ich auch regelmäßiger machen. aber trotzdem, das wäre nicht das Problem gewesen, hätte man aus einem Backup wieder herstellen können. Ne? Muss er halt von der letzten Episode nochmal die Shownotes neu tippen oder so. Das ist halt nicht so ein Beinbruch. Das komplett neu aufzusetzen wieder, ist natürlich auch eine scheiß Arbeit. Ja. Ne? Also alles von null auf wieder irgendwie so ein Backup einzuspielen. Vor allem mit, also unser Blog, was dem einen oder anderen ja vielleicht hier und da schon mal aufgefallen ist, unser Blog begleitet uns seit fast 8 Jahren mittlerweile. Also genau diese WordPress-Installation begleitet uns seit knapp 8 Jahren und das ist wie ein Windows, ne? Wie ein 8 Jahre nicht formatiertes Windows.
Ne? Das ist ein Kartenhaus.
Ist das. Dieses WordPress ist ein Kartenhaus.
Ja, jede eurer Anfragen und Besuche auf dieser Seite kann die letzte sein.
Ja. Ja, also es ist mir ein bisschen peinlich, ein bisschen traurig ist es auch. Das müsste mal jemand machen. Da haben sich ja schon mehrere Leute freiwillig gemeldet, die das wirklich können. Ne? Mit unserem stümperhaften Wissen, die wir das nur so nebenbei halt irgendwann mal durch Googlen erlernt haben, ist das halt nicht so gut. Ich bin schon froh, dass das Ding überhaupt ordentlich läuft. Auf jeden Fall. Durch den Serverumzug ist das Ding komplett abgeraucht und es dauerte 1,5 Tage, bis es irgendwann wieder da war. Also so beschissen das ist, weil der Fehler lag halt wirklich zu 100% bei Host Europe. Die haben halt Scheiße gebaut in dem Punkt. Trotzdem hat sich der Support zumindest von denen gut gekümmert und auch schnell reagiert und Fehler gesucht und am Ende den Fehler gefunden und das Ganze aus einem Backup vor der Migration auf einem anderen Server am Ende wieder herstellen können und alles. Die haben sogar noch, die haben mich tatsächlich sogar noch angerufen, sich noch mehrfach entschuldigt und so weiter und so weiter und auch noch irgendwie gesagt, so hier, für die nächsten x Monate übernehmen wir die Kosten und so weiter und so weiter. Also die haben sich wirklich Mühe gegeben und der Support war echt gut. Naja, die waren super. Trotzdem sollte sowas nicht passieren. Das kann halt auch, also bei uns ist es jetzt nur ein Podcast, ne? Das ist halt nicht so schlimm. Aber das hätte ja auch richtig, richtig böse sein können, ne? Also böse oder schlimmer für uns enden können, wenn da unser Geschäft halt mehr dranhängen könnte. Ja. Andererseits muss man dann aber auch sagen, sind wir ein Stück weit auch selber schuld, weil sowas hostet man dann nicht auf so einem Shared Webhosting irgendwas Produkt, sondern dann nimmt man was mit mehr Ausfallsicherheit und so weiter und so. Also ja, ist auch unsere Schuld gewesen. Also ne, wir, weil wir uns nicht ordentlich drum kümmern und das Ding nicht ordentlich sauber halten und das schon ganz, also du weißt das ja auch, dass das schon ganz, ganz lange auf unserer Liste steht, ja. Das Ding mal wieder mal ordentlich zu machen. Allein diese, also weil da das ein oder andere Plugin von dem WordPress irgendwann damals mal amok gelaufen ist beim Statistiken erstellen, ist diese SQL-Datenbank, glaube ich, gerade 1,2 Gigabyte groß. Das ist ein Kartenhaus.
Es ist peinlich.
Es ist ein Kartenhaus.
Aber so andererseits, in all diesem Unglück, ne, fand ich ganz spannend mal zu sehen. Unser Podcast läuft ja in vielen Belangen automatisiert durch. Heißt, wir kriegen gar nicht so mit, wenn Leute sich alte Folgen mal wieder runterladen. Wir gucken ja auch nie so auf die Statistiken oder
ja,
so.
Sind da ja auch richtig.
Also, oder da mal jemand ein T-Shirt kauft in unserem Fanshop oder so. Das kriegst du ja nicht mit, ne? Außer jetzt in dem Fall, wo nichts mehr funktioniert und wir E-Mails kriegen von Leuten, die schreiben, ich wollte mir gerade die Folge so und so runterladen, also irgendein uraltes Ding, aber es geht nicht. Da ist man mal erstmal erstaunt, da hören sich Leute tatsächlich noch diese alten Dinger an und, und viel, diese Rückmeldung habe ich viel gekriegt oder auch viele Leute, die schreiben, ich wollte mir gerade ein Shirt kaufen, aber euer Link geht gerade nicht auf den auf den Fanshop, wo ist das? Und dann merkst du erstmal, dass da so ein Grundrauschen ist von Zeug, was wir gar nicht mitkriegen, ne? Und das ist dann, fand ich dann auch irgendwie ganz spannend, muss ich sagen. Dass selbst wenn wir mal 3 Tage nichts hören von euch, dass da trotzdem irgendwie ihr Leben im Hintergrund ist.
Ja, diese Geschichte mit dem Ausfall hat noch mehr Ebenen, ne, die ich zum Teil schon wieder verdrängt habe, weil als das Blog dann komplett weg war und ich nicht sehen konnte, was wir tun konnten, wir haben ja noch einen, also wir haben kein Backup, wir haben ein Backup, aber wir haben auch noch einen Backup-Blog und zwar haben wir Sachen auch noch bei Podigy liegen zum Teil und aus den Sachen kann man mit ein paar Klicks ein schnelles Blog erzeugen, ne, also ohne große Probleme. Da habe ich mir gedacht, okay, bevor jetzt unsere Domain minkorrekt.de ins Nichts läuft, mache ich mal eine Umleitung und leite die auf dieses Ersatzblog um. Dass, wenn wir gerade schon für den Goldenen Blogger nominiert sind und Leute das eventuell mal sich angucken wollen, da zumindest nicht ein 404 oder sowas kommt, sondern irgendwas, ne, was nach unserem Podcast aussieht, habe ich gemacht. Hat sich dann herausgestellt, was mir netterweise jemand über Twitter relativ schnell mitgeteilt hat, dass diese Umleitung, die man im Webinterface bei Host Europe halt so mit ein paar Klicks einstellen kann, was ich gemacht habe, eine permanente Umleitung ist und keine temporäre. Das heißt, das Ganze habe ich dann auch wieder rückgängig gemacht und dann eine also das Ganze nochmal umgeändert auf temporär, ein riesiges Hickhack, alles Kacke. Ne? Deshalb, wenn ihr Probleme mit dem Feed habt, den ihr direkt von unserem Blog abonniert habt, wenn da irgendwas nicht funktioniert, einmal rausschmeißen, neu abonnieren, dann sollte das wieder komplett neu, also alles laufen, wie es soll. Jetzt kommt aber noch ein zweites Problem dazu, was mich auch wahnsinnig gemacht hat, weil zeitgleich zu diesem riesigen Abfuck ist Apple auf die Idee gekommen, ihr Verzeichnis mal grundlegend zu überarbeiten. Habt ihr vielleicht in der letzten Apple Keynote oder sowas, glaube ich, mitbekommen, dass sie irgendwie Podcast jetzt mit Subscriptions und was weiß ich nicht was, führt auf jeden Fall dazu, dass sie das iTunes oder jetzt Podcast-Verzeichnis komplett überarbeitet haben, was unabhängig davon, dass unser WordPress, also unser Blog-Kacke, also kaputt war, die Scheiße gerade auch nicht funktioniert. Und das ist nicht nur bei uns, das haben Probleme gerade ganz, ganz viele Podcasts. Das Podcast Connect, also das Interface quasi von Apple, auf das man Zugriff hat, den Feed nicht richtig ausliest. Das hat auch dazu geführt, dass unser Podcast kurzzeitig komplett weg war, dass die Artworks weg waren, dass teilweise Folgen weg waren und ist gerade, glaube ich, in dem Zustand, dass nur die Folgen bis Folge 120 im Feed, also bei Apple Podcasts angezeigt werden. Und ich habe keine Ahnung, warum.
Ja, aber da haben wir die Hoffnung, dass das intern, Apple intern gelöst wird, ne, und wir nichts machen müssen, oder?
Ja, das, also ich habe schon alles probiert, was ich tun kann. Ich habe den Feed neu eingetragen. Ich habe einen anderen von unseren Feeds mal eingetragen, also anstatt den M4A mal den MP3 oder so. Es ändert einfach alles nichts. Also der war auch zwischendurch mal komplett da. Es ist auch bei Podcast Connect, wenn ich da reingucke in die Statistiken, zeigt er mir auch Abrufstatistiken für bis Folge, was haben wir heute? Bis Folge 189 auch an. Aber die Folgen tauchen nicht in Folgen auf. Mhm. In den Statistiken ja, aber nicht unter Folgen. Da ist grundlegend was kaputt. Es ist, also da ist tatsächlich das Problem nicht bei uns. Es ist lieb, dass ihr uns schreibt und so weiter, aber da können wir nichts dran tun, wenn ihr unseren Podcast direkt abonniert über unseren Feed. Das findet ihr auf minkorrekt.de unter Feeds. Das können die meisten Podcatcher. Einfach diesen Feed nehmen und den abonnieren. Dann ist alles wie immer und läuft auch wunderbar. Nur Apple hat mit ihrer Schnittstelle gerade tatsächlich Kacke gebaut. Also das läuft aus irgendeinem Grund nicht und ich habe keine Ahnung warum und ich weiß auch nicht, was man noch tun könnte. Wenn jemand eine sinnvolle Idee hat, gerne melden. Und sinnvolle Idee heißt nicht, tragt mal den Feed neu ein. Das haben wir alles, also alles, was man in Podcast Connect machen kann, haben wir getan. Punkt. So, das hat mich in den letzten Wochen, also vor allem in der letzten Woche, echt nerven.
In den letzten Wochen.
Ja, ey, das hat mich wirklich Nerven gekostet.
Also, das glaube ich. Oh je,
Rahmen. Ja.
Wie schrecklich. Naja. In dem Zusammenhang jetzt noch apropos protzende Bescheidenheit, vielen Dank natürlich an alle, die für uns abgestimmt haben, denn der Goldene Blogger war ja so ein Preis, also zumindest in unserer Kategorie, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht genau, wie sich das zusammengesetzt hat, aber eine Expertenjury und eure Stimmen haben uns da auf den Thron gehoben. Dafür vielen, vielen Dank. Das hat uns Spaß gemacht, diese ganze Veranstaltung. Gab sogar Essen, ne? Normalerweise fährt man zu so Veranstaltungen ja hauptsächlich wegen des Essens, damit man schick leckere Sachen essen kann. Das ist natürlich bei Online-Veranstaltungen schwierig, aber uns wurde was geschickt.
Ja, das Essen kam zu uns und das war auch sehr lecker, muss ich sagen. Also die Currywurst war gut, die ich hatte und der
Schokomuffin?
Der Schokomuffin war es, genau.
Ja.
Oh,
In so kleine Einweggläser, war eigentlich ganz lustig, muss ich sagen. Finde ich eine nette Idee, wenn man mal wieder so Projektmeetings hat man ja auch mitunter, die etwas länger gehen und also kann man mal machen, so Pakete verschicken an die Teilnehmer, wo dann irgendwie ein bisschen Essen drin ist, damit man dann noch gemeinsam essen kann.
Ja.
Fand ich ganz gut.
Das fand ich auch super. Die Preisverleihung an sich war auch sehr nett, sehr lang ein bisschen.
Ja,
also,
okay. Ja.
Aber insgesamt eine schöne Veranstaltung. Du hast auch mittlerweile den Preis zu Hause, ne? Oh, also die richtige Statue.
Genau, wir hatten vorab so Pappaufsteller bekommen, aber jetzt haben wir also aus Plexiglas gedruckt. Echt schön. Also müssen wir mal gucken, wie wir den aufteilen. Ob du
in geraden Jahren
darf ich den haben.
Nee, kannst du gerne bei dir behalten. Mir reicht der Pappaufsteller.
Ich hatte ja gerade noch andere Preisträgerinnen genannt, aber vielleicht noch einen, den wir noch erwähnen müssen, ist in der Kategorie Bester Podcast sind unsere Freunde und Kollegen vom Podcast Geschichten aus der Geschichte nominiert, nicht nur nominiert worden, sondern ausgezeichnet worden. Richard Hemmer und Daniel Messner. Grüße gehen raus. Also wer ein bisschen Bock auf Geschichte hat, den haben wir schon tausendmal hier erwähnt. Also von daher ist es wahrscheinlich nicht nötig. Aber Geschichten aus der Geschichte, wirklich ein ausgezeichneter Podcast von zwei sehr netten Kollegen.
Ja.
Genau, dann haben wir das eigentlich, glaube ich, ne? Dann würde ich, da muss ich mit dir eben drüber reden, weil das aktuell war in der letzten Woche, was mich so ein bisschen beschäftigt hat, ist etwas länglich, aber da müssen wir trotzdem einmal drüber sprechen. Man muss ja nicht immer Vorsatz unterstellen, wenn Blödheit als Erklärung ausreicht. Ne?
Ja, das ist grundsätzlich so, oder? Ja, also nicht immer, sondern man soll keine Absicht unterstellen, wo Dummheit ausreicht.
Genau, und übrigens auch, das ist auch irgendwie so ein Credo, was man, glaube ich, haben kann, wenn man sich so mit Verschwörungstheoretikern unterhält, weil die ja immer die ganz, ganz große Weltverschwörung erwarten. Ne? Also was hatte ich denn neulich? Ist mir wieder was begegnet, sogar im Umfeld. Hat mir einer ein Foto geschickt von dem Mars Rover, ein Selfie, und da sitzt eine Fliege auf einer Solarpanel. Also du kannst in das Foto reinzoomen, ne? Sitzt eine Fliege drauf halt. Guckst du dir, also zwei Dinge habe ich gemacht. Als erstes habe ich mir mal das Originalbild rausgesucht von der NASA. Da sitzt die Fliege natürlich nicht drauf. Jetzt würden natürlich die Schwurbler sagen, ja, das hat die, genau,
das wegretuschiert.
Ist doch ganz klar. Aber ich habe mir mal halt auch dieses Foto, was du im Netz davon findest, mir angeguckt. Und dann siehst du einfach, da liegt tatsächlich an der Stelle, wo diese Fliege sitzt, liegt auch ein kleines Steinchen auf der Solarzelle. Und wenn du da die Pixel vergleichst, ne, dann sind im gesamten Bild und vor allem da, wo dieses Steinchen liegt, sind sehr spezifisch ausgewaschene Pixel und die Fliege hat sehr eckige, kantige, gut abgegrenzte Pixel. Da siehst du also
das
schon.
Das ist so beim Marsfliegen.
Ja, wahrscheinlich. Und allein daran siehst du halt schon, dass das miserabel gefotoshoppt ist. Aber das finde ich halt spannend, weil wenn ich mich mit jemandem unterhalten habe und dann kam halt irgendwann die Frage, ja, vielleicht sind die gar nicht auf dem Mars, vielleicht ist das alles nur ein Hoax. Und dann habe ich halt gesagt, okay, das kannst du natürlich sagen, aber dann gehst du den ganz großen Weg. Ne? Dann musst du nämlich sagen, da ja die Kommunikation auch über die ESA läuft, dann müssen die Europäer eben auch drin hängen und die Russen müssen mit drin hängen und wahrscheinlich auch irgendwelche Hobby-Funker, die ihre Antennen in Richtung Mars richten und da möglicherweise Dinge hören, zum Signale hören können. Die müssen alle mit drin hängen. Also das heißt, du gehst sofort all in. Ne? Also wenn es die Verschwörung ist, ist es die ganz große Nummer. Und deswegen eben auch hier. Ne? Du kannst natürlich Vorsatz unterstellen, aber das ist halt schon sehr aufwendig. Einfacher ist es dann vielleicht zu sagen, die Leute sind halt einfach nur blöd. Also, und wir kommen jetzt zu diesem Beispiel, wie ich da jetzt überhaupt drauf komme. Es geht um erneuerbare Energien, was ja ein Riesenerfolg in Deutschland war. Das muss man ja einfach mal so sagen. Der Ausbau, wie er vorangetrieben wurde von Photovoltaik beispielsweise in Deutschland oder auch Windkraft, war ja wirklich Ja, eine Erfolgsgeschichte, kann man sagen, für Deutschland. Und sicherlich auch ein Vorbild für die Welt, wie wir das gemacht haben. Zugegebenerweise, jetzt wird es natürlich wieder so ein bisschen blockiert. Das ist nicht mehr so vorbildlich, aber für eine gewisse Zeit wurde das, glaube ich, ganz gut gemacht. Aus verschiedenen Gründen finde ich das gut. Zum einen, weil wir natürlich diese erneuerbaren Energien brauchen, wenn wir überhaupt irgendwie Wege finden wollen, wie wir die Klimakrise eindämmen wollen. Zum anderen ist es halt eine unheimlich schöne Methode, glaube ich, diese erneuerbaren Energien, um Leute bei diesem gesellschaftlichen Wandel mitgestalten zu lassen. Also wenn du den Leuten sagst, hier steht jetzt eine Windmühle und ihr profitiert davon mit, oder du machst dir Photovoltaik auf deine Scheune und du profitierst davon mit, dann hast du diese Teilhabe auf einer sehr persönlichen Ebene, wo du dann natürlich irgendwie schnell sagst, ja, dann bin ich großer Fan von Photovoltaik, wenn ich auf einmal damit Geld machen kann, Energie ernten kann. Ja,
wobei sich so eine Windkraftanlage, die baust du dir ja höchstwahrscheinlich nicht irgendwo hin, ne? Sondern die wird von irgendwie größeren Unternehmen und du wirst dann entschädigt oder so.
Ja, aber genau das meine ich. Ne? Wenn du da sagen würdest, das machen wir anders. Wir sagen, die Stadt oder die Region oder die Kommune baut sich da so eine Windkraftanlage hin und du hast direkt Anteil daran. Ne? Dann schreist du auch nicht, wer baut mir hier ein Windrad in den Garten, sondern du sagst, das ist mir auch mein Windrad und ich verdiene daran.
Kann ich mir gut vorstellen. Dieses Entschädigen hat nämlich immer so einen komischen Beigeschmack, weil du hast halt keine Wahl. Ich kann das aus erster Hand berichten, tatsächlich. Meine liebste Gattin kommt ja aus Ostfriesland. Und die Eltern meiner liebsten Frau hatten dort früher einen Bauernhof. Mhm. Und daher auch noch ein paar Hektar, also irgendwie 2-3 Stück, Weidefläche, die verpachtet sind. Also meine Frau besitzt, ich glaube, 2 oder 3 Hektar Weideland in Ostfriesland. Und da wird gerade eine Stromtrasse durchgebaut. Durch ein Stück davon. Ja. Und zwar für einen Offshore-Windpark. Und du hast im Grunde, also du bekommst dann irgendwann von irgendeiner Firma, die damit beauftragt ist, das Ding zu bauen, beziehungsweise die Leitung, bekommst du dann irgendwann, bei uns ist das jetzt schon ein bisschen her, halt mal so 30 Seiten Vertrag in den Briefkasten. Mhm. Ne? Gebaut wird das Ganze in 2-3 Jahren oder so, ne? Aber du sitzt dann da, hast irgendwie deine 2-3 Hektar Land. Was jetzt nach unglaublich viel klingt, ne, aber Weideland in Ostfriesland, sagen wir so, ein Quadratmeter in Berlin ist mehr wert.
Ach was.
Überraschend. Also, ne, auf jeden Fall, aber du hast das halt, ne, das liegt da irgendwie rum, da hast du irgendwie deinen Pächter, der da irgendwie seit 20 Jahren seine Kühe drauf grasen lässt oder so, ne? Und dann kriegst du plötzlich irgendwie so 30 Seiten Vertrag in den Briefkasten geknallt, versuchst sie zu lesen und verstehst kein Wort davon. Mhm. Also wirklich nichts. Ne? Weil auch an dem ganzen Ding dann irgendwie natürlich nicht eine Firma beteiligt ist, sondern irgendwie direkt 5 Firmen. Ne? Die eine Firma, die das Offshore-Winding baut, die anderen, die irgendwie die Leitungen bauen, die dritte ist die Holding über dem Ganzen und so. Dann eine vierte Firma, die irgendwie die mit den Bauern, Pächtern und Eigentümern irgendwie die ganzen Sachen vertraglich regelt und so. Und dann hast du diesen Brief in Hand und da steht dann irgendwie drauf so, weiß nicht, es geht dann um die Eintragung eines Leitungsrechtes ins Grundbuch.
Ja, okay. Ne? Das geht ja gar nicht darum, dass du da irgendwas von hast, sondern du kriegst im Zweifelsfall, zumindest du musst erstmal nur Rechte abtreten oder wo?
Genau, du musst Rechte abtreten, wirst dafür entschädigt, bekommst halt Geld, weil dein Land.
Einmalig oder dauerhaft?
Nee, einmalig. Mhm. Du bekommst dafür einmalig halt Kohle, dafür, dass halt da, also in dem Fall jetzt von meiner Liebsten ist es so, dass auf einem Stück Land, also auf einem Weideacker, an einer Ecke tatsächlich irgendwie, weiß nicht, auf eine Länge von 10 Metern oder 20 Metern oder so, so ein Stück der Leitung halt das Land streift. Das heißt, die kommen da mit baggern das auf, legen da 2 Hochspannungstrassen durch, also unterirdisch, und die sind dann halt im Boden. Ne? Hat aber zur Folge, dass dann da ein Schutzstreifen entsteht, auf dem du bestimmt bestimmte Sachen nicht mehr anbauen darfst, die halt tief wurzeln. Du hast das Problem, dass eventuell dass der Bauer, der das gepächtet hat, ne, wenn der da was anbauen würde, halt Ernteausfall hat oder so, dafür wird der natürlich auch entschädigt. Aber du hast am Ende, hast du dein Land, wie es vorher auch war, es ist aber belastet damit, dass dort eine Firma ein Leitungsrecht hat. Ne, dass du auch nicht ohne weiteres einfach so aus dem Grundbuch wieder löschen lassen kannst, sondern erst am Ende, wenn die Leitung irgendwann mal in 30 Jahren oder so obsolet ist und nicht mehr benutzt wird. Ne? Du hast aber auch, also nur so halb eine Wahl, ob du das jetzt dem zustimmst oder nicht, weil im schlimmsten Fall wirst du am Ende enteignet. Ne? Weil ist dann halt so. Ist, also kann ich auch verstehen, weil so große Anlagen, wenn man jetzt so eine Trasse baut, ne, da sind so viele Parteien im Boot, das ist halt schwierig. Ne? Ich finde es aber, also ich habe es als doof empfunden, dass du halt null Ahnung davon hast und plötzlich wirklich so ein Stapel Papier im Briefkasten hast.
Das
und
ist die erste Kontaktaufnahme.
Das ist die erste, ja, okay. Nicht so, ja. Naja, nicht so richtig. Du kriegst vorher nochmal irgendwie was gesagt, so telefonisch hier und da, aber am Ende hast du dieses Ding im Briefkasten und hast eigentlich gar keine Ahnung. Ne? Und wir haben uns dann hingesetzt und haben gesagt, so, okay, das ist ja schon was Dauerhaftes, wenn man jetzt irgendwie eine Eintragung im Grundbuch halt irgendein Wegerecht, Leitungsrecht oder was auch immer abtritt, ne? Weiß nicht, man weiß ja auch nicht, ist die Entschädigung, die man denn da jetzt bekommt, ist das denn üblich, ist das angemessen, ist das zu wenig oder so? Ne?
Persönlich würde ich sagen, bei so einer Nummer, da müsstest du eigentlich Leute auch mal zusammenrufen und dann gemeinsam diskutieren irgendwie. Ne? Ich finde, da sind ja auch so Aspekte drin, wo sind jetzt deine persönlichen Interessen und wo ist das Interesse des Gemeinwohls? Ja. Ne? Ja. Also sowas muss man ja auch diskutieren. Klar, können jetzt alle sagen, wir wollen keine Windräder in Deutschland haben, aber irgendwo muss die Energie herkommen. Ne? Da müssen wir halt sagen, okay, dann bauen wir wieder Atommeiler, aber die müssen auch irgendwo stehen. Also immer nur Nein sagen geht ja nicht. Ne? Aber die Ängste will ich natürlich ernst nehmen. Du musst mit den Leuten dann dich zusammensetzen und musst denen das erklären.
Genau, und genau das ist der Punkt. Das ist auch was ich an der ganzen Sache insgesamt bemängeln möchte. Also ich finde das richtig und wichtig, dass man sowas baut und so weiter. Aber irgendwie eine angemessenere Aufklärung darüber. Mhm. Wir haben das jetzt am Ende so gemacht, dass wir uns halt mit Leuten noch unterhalten haben. Wir haben geguckt, okay, wen kann man denn da fragen und haben dann gesehen, okay, es gibt einen Interessenverein der Bauern Ostfriesland und so weiter. Oh, da gibt es auch eine Rechtsberatung und ähnliches. Ne? Fragen wir doch da mal an. Hat aber, also ne, am Ende telefonierst du halt viel rum, redest mit etlichen Leuten und lässt dir halt erklären, was in diesen Verträgen überhaupt drinsteht. Mhm. Ne? Weil du verstehst das halt nicht. Ne? Und dann, nachdem du das erklärt hast, kannst du halt sagen, okay, also eine Entscheidung treffen tust du eh nicht. Also ich finde es ja auch gut, wenn da Windanlagen gebaut werden und so. Ne? Du hattest auch die Firma, die das organisiert hat, hat dich halt auch beraten, ne? Also von der du dann die Verträge hattest, die konntest du auch anrufen, die haben dir auch Sachen erklärt und so weiter, aber das hat natürlich einen Beigeschmack, ne? Weil das keine unabhängige dritte Partei ist, ne? Aber am Ende war es jetzt so, wir haben dann irgendwie, ne, für halt bei einem entsprechenden Verein halt mal nachgefragt, meine Frau hat mit denen telefoniert, irgendwie eine halbe Stunde sich alles einmal erklären lassen und dann gesagt so, ja, okay, ist ja gut, ne, dann machen wir das mal fertig. Und das ist nicht was, wo du einfach nur unterschreibst und das war's dann, sondern du musst selber mit dem Zeug noch zum Notar, ne, und den ganzen Mist eintragen lassen und so.
Ja, also okay, das ist natürlich nochmal so eine, ich sag jetzt mal so Autobahn oder Hochspannungstrasse, das sind jetzt sehr spezielle Dinge. Da würde mir jetzt auch schwer fallen, mir vorzustellen, wie da eine Beteiligung aussehen könnte. Also bei einer Autobahn kannst du ja schlecht eine Mautstation draufsetzen,
ja, klar, wo du
persönlich dann abkassierst. Aber bei so einem Windrad würde ich halt sagen, da könnte man die Beteiligung irgendwie der Bevölkerung irgendwie ein bisschen mehr forcieren, damit die auch was davon haben, wenn da so ein Ding
ist. Ich finde das mit der Entschädigung und so weiter auch alles vollkommen okay. Also nachdem wir dann entsprechend halt, ne, mal mit Leuten gesprochen haben, die es erklärt haben und so, die dann auch gesagt haben, so die Entschädigung ist üblicherweise im Prozentsatz von so und so viel. Das, was hier jetzt angeboten wird, ist sogar ein Ticken über dem üblichen Entschädigungssatz und so weiter. Dann ist das ja auch alles okay. Nur so ohne Infos, das ist halt irgendwie blöd. Ne?
Ja. So, gut, aber hier geht es eigentlich um was ganz anderes. Nämlich,
ja, Entschuldigung, das passt nur gerade so.
Nee, ist sogar ganz interessant, weil du hast natürlich gerade schon angesprochen, dass man sich dann, dass es dann natürlich auf lokaler Ebene Interessensgruppen gibt, die sich möglicherweise auch gegen solche Bauten wehren. Und genau das haben wir jetzt auch bei der Windkraft ganz besonders gesehen, dass sich da Leute organisieren und aus den verschiedensten Gründen dann sagen, wir wollen diese Windräder hier nicht haben. Beispielsweise, weil da Vögel sterben dran. Also der Vogelschutzbund ist da ja auch ganz weit vorne, wenn es darum geht, die Dinger zu verhindern. Natürlich auch die Gründe, dass das einfach hässlich aussieht, kann man ja auch verstehen.
Verspargelung also der Landschaft.
Für einen Menschen, für einen Jungen aus dem Ruhrgebiet ist das ein sehr schwaches Argument. Aber okay. Mein persönlicher Background muss ja nicht auf andere projiziert werden. Ja. Also mag ja sein, dass das Leute als hässlich empfinden. Aber ein Argument, was dann auch immer gerne gebracht wird, ist ja, Windkraft macht krank. Warum? Weil diese Windturbinen Infraschallwellen aussenden und die sollen halt zu Schlafstörungen führen, zu Tinnitus führen und ganz viele Folgeerkrankungen erzeugen, insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Und da kann man sich natürlich erstmal fragen, also wo kommen diese Behauptungen her und wieso häufig basieren die erstmal auf einem realen Phänomen, denn Infraschall, also Schall, dessen Frequenz so tief ist, dass du sie eigentlich nicht wahrnimmst mit dem menschlichen Ohr, ist ja ein Phänomen, was in der Natur und auch in der Technik sehr verbreitet ist. Beispielsweise im Innenraum von Autos kannst du das auch deutlich messen und zwar mit einer relativ hohen Lautstärke, kleine Randbemerkung eigentlich, wenn die Windräder uns krank machen würden durch den Infraschall, dann müssten Autos eigentlich schon längst verboten sein, aber das wird natürlich im Autoland Deutschland auf gar keinen Fall diskutiert. Also das steht überhaupt nicht zur Debatte, aber Infraschall ausgesendet von den Windmühlen, das macht den Menschen große Sorge. Und ist ja auch okay. Also dagegen will ich jetzt erstmal nichts sagen. Wenn es diese Studien gibt oder Messungen dazu gibt, dann sollte man die natürlich berücksichtigen und auch entsprechend handeln und möglicherweise Vorkehrungen treffen. Das Problem ist an dieser speziellen Diskussion jetzt, dass immer dann, wenn es um Infraschall geht bei Windrädern, insbesondere eine Studie immer zitiert wird. Und diese Studie wurde 2009 publiziert und zwar, und das ist wichtig, von der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, dem BGR. Die sitzt in Hannover und die ist direkt dem Bundeswirtschaftsministerium untergeordnet. Also wir haben Bundeswirtschaftsministerium und die hat bei der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe, BGR, eine Studie in Auftrag gegeben, um zu gucken, wie sieht es da mit diesen Windkraftanlagen aus und wie sieht es da insbesondere mit dem Windschall, also mit dem Infraschall aus. Und die kam zu dem Ergebnis, nämlich, und ich zitiere, dass der Infraschall moderner und großer Windkraftanlagen mit Leistung von mehr als 500 Kilowatt ein Infraschall produzieren von mehr als 100 Dezibel Lautstärke. 100 Dezibel ist natürlich, ich meine, wir
das ist nicht wenig.
Genau,
110 ist ein Presslufthammer, oder?
Genau, ich habe jetzt mal nachgeguckt, 100 ist eine Kreissäge etwa und eine Kreissäge ist ja auch schon sehr unangenehm, sagen wir mal. Also da horcht man schon mal auf, ne? Und die Publikation wurde natürlich auch weit verbreitet. Kann man sich auch gut vorstellen, BGR, also so eine Bundesanstalt, ist ja erstmal per se, würde man meinen, vertrauenswürdig. Das Problem ist nur, die Studie ist im zentralen Punkt falsch, nämlich genau da, wo es um diesen Schalldruck geht, um die Dezibel. Den haben sie nämlich deutlich zu hoch berechnet. Und vor einigen Tagen musste dann das Bundesamt auch diese Zahl korrigieren. Haben sie auch gemacht. Und zwar nicht unwesentlich, sondern jetzt liegt der Wert um 36 Dezibel niedriger als diese vorher angegebenen 100 dB. Und wer sich ein bisschen mit der Dezibel-Skala auskennt, der weiß, die ist logarithmisch und das heißt halt, das heißt nicht, wir haben jetzt ein bisschen was, also so in der Größenordnung 30% verloren an Schalldruck, sondern 10 Dezibel bedeuten 10-mal so lautes Geräusch. Und so ist es jetzt hier auch. Also ich hatte gerade schon gesagt, 100 dB sind Kreissäge. Wo sind wir jetzt? 64 dB, das ist ungefähr Sprechlautstärke. Also wir reden hier von, von einem erheblichen Unterschied, was eben über, ja, was habe ich gesagt, 2009, ne, bis jetzt in dieser Publikation stand. Man kann also jetzt nicht irgendwie nur sagen, ja, ist jetzt ein bisschen doof gelaufen, da haben wir uns verrechnet, kann ja jedem mal passieren, korrigieren wir Schwamm drüber, sondern das Problem ist natürlich, dass irgendwie jetzt über Jahre und sogar Jahrzehnte diese Publikation genutzt wurde als Argumentationshilfe, ne? Also du kannst wirklich sagen, ja, es wurden Windkraftprojekte verhindert, weil diese Publikation veröffentlicht und verteilt wurde.
Und vor allem eine einzige hat dazu geführt.
Ja, halt, ja, das ist genau das Problem eigentlich, was man jetzt auch dem BGR vorwerfen kann. Ja, eine einzige, die natürlich sehr prominent war dadurch, ja, dass sie vom BGR kam, aber es gab in der Zwischenzeit natürlich andere Publikationen, die immer wieder nachgewiesen haben und gezeigt haben, dass das eigentlich relativ also dass diese Zahl einfach zu hoch ist. Und der BGR hat fast, also muss man fast, also das ist jetzt so ein bisschen Unterstellung von mir, aber fast wissentlich ignoriert, dass es andere Studien gaben. Und zwar Resultate von nicht von irgendwelchen Halodris, nicht
vom Eike-Institut.
Ja, genau. Gut, die werden natürlich sowieso im anderen Team, die würden ja sowieso noch höher korrigieren. Aber da waren beispielsweise auch Studien und Berechnungen von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt dabei, die beispielsweise zum Ergebnis kamen, wir reden hier maximal von 60 Dezibel in 200 Meter Entfernung bei Windrädern. Also da hätte man schon beim BGR auch schon seit Jahren aufmerksam werden können. Denn die waren die einzigen, die so hohe Werte publiziert haben. Und warum wurde das jetzt eigentlich überhaupt erstmal angestoßen, diskutiert oder korrigiert? Weil sich ein einzelner Wissenschaftler eigentlich, Stefan Holzheu, dahinter geklemmt hat. Also der hatte die Zahlen nochmal nachgerechnet und hat dann festgestellt, die stimmen eben nicht. Ich glaube sogar, weil er persönlich davon betroffen war. Also irgendwo in seiner Umgebung sollte so ein Windrad gebaut werden und das wurde dann auf lokaler Ebene diskutiert und dann hat er sich eben genau diese Publikation mal etwas näher angeguckt und kam dann zu dem Ergebnis, da ist ein Fehler drin. Und dann hat er den Autor der BGR-Studie angeschrieben und zwar schon im Frühjahr 2020 und seitdem 18 E-Mails oder so geschickt, wo er dann immer auf die Korrektur hingewiesen hat und diskutieren wollte. Da ist ganz lange nichts passiert, es kam irgendwie gar keine Antworten und erst als er dann gedroht hat, dass er eine Webseite hat und das publik machen wird, kam eine Antwort und zwar eine Antwort, dass sich das BGR überlegt, rechtliche Schritte einzulegen, wenn er das veröffentlichen will, ja. Und das hat ihn aber nicht abgeschreckt, sondern er hat weiter publiziert. Die haben dann keine rechtlichen Schritte eingereicht, wäre ja noch schöner gewesen.
Aber die Drohung allein ist schon hart.
Ja. Aber führte jetzt eben dazu, dass das publik geworden ist, dass sie es jetzt korrigiert haben. Aber ja, wie gesagt, das Kind ist natürlich jetzt erstmal in den Brunnen gefallen. Ne? Also es wurden jetzt halt relativ lange auch mit dieser Argumentation Windkraftanlagen verhindert. Und man könnte sogar noch ein weiteres Argument reinbringen. Man könnte ja auch noch sagen, die BGR-Studie hat möglicherweise sogar Menschen krank gemacht, denn wir wissen ja alle über die Kraft des Placebos, diese Menschen, die sagen, wir wollen diese Windkraftanlagen nicht in unserer Nähe haben, die haben ja einen realen Leidensdruck und der wird sicherlich eher stärker, wenn du ihnen eine Studie gibst, die nachweist, dass du krank wirst von Windkraftanlagen. Da gibt es sogar eine Studie tatsächlich, glaube ich, aus Neuseeland, Neuseeland, habe ich mir hier notiert, die haben genau das gemacht. Die haben Leute in einen Raum gesetzt, zwei Gruppen, wo ein relativ hoher Schallpegel an Infraschall war. Also die Leute haben nichts gehört, aber da war eben dieser Infraschall. Den einen Leuten haben sie nichts gesagt und den anderen Leuten haben sie vorher Berichte zu lesen gegeben, wie gefährlich Infraschall ist, und dann haben sie ihnen auch gesagt, in diesem Raum ist Infraschall, und dann haben die natürlich über Kopfschmerzen, Schwindel, Herzklopfen geklagt und so. Das heißt, man könnte also sagen, diese BGR-Studie hat sogar auch noch Menschen krank gemacht oder Leiden verursacht, wenn du so willst.
Krass.
Ja, und das finde ich wirklich irgendwie, also, und jetzt nochmal wirklich zurückkommend auf diese Geschichte, dass das BGR wirklich dem Bundeswirtschaftsministerium unterstellt ist, ne? Das heißt, also sagen wir mal, größere Konzerne, die möglicherweise ein Interesse daran haben, dass die Energieversorgung in Deutschland nicht dezentral wird. Also, dass sie eher in größeren Händen bleibt. Dass eben nicht mehr Windkraftanlagen aufgebaut werden, dass wir weiter Kohle verfeuern beispielsweise. Jetzt komme ich nochmal zurück zu meinem ersten Satz. Ne? Vielleicht muss man keine Boshaftigkeit unterstellen, wenn das einfach nur Blödheit war. Ne? Fehler können passieren. Aber
ja, aber an dem Punkt mit wir klagen, das ist, ne? Also da wird's langsam schwer, finde ich zumindest, an der Stelle noch Dummheit zu unterstellen.
Ja.
Also, oder beziehungsweise dort nicht böse Absicht zu unterstellen, wenn tatsächlich gesagt wird, also, na, wenn die eine Studie rausgebracht haben und jemand berechtigte Zweifel daran hat, ne, und nachweisen kann, dass dort Fehler drin sind, viele andere Studien dem widersprechen und die dann sagen, ne, hör mal auf, darüber zu reden, sonst verklagen wir dich. Puh, das ist weiß schon, nicht.
Das ist schon übel, ne?
Ja, das ist tatsächlich übel.
Unser Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier musste jetzt auch schon was dazu sagen, CDU natürlich. Er sagt zu diesen fehlerhaften Berechnungen: Es tut mir sehr leid, dass falsche Zahlen über einen langen Zeitraum im Raum standen. Er gibt selber zu, es legen Welten zwischen den BGR-Zahlen und dem, was tatsächlich der Fall ist. Er halte diesen Vorgang für sehr problematisch. Er werde dafür sorgen, dass er aufgeklärt wird. Da bin ich sehr gespannt, inwiefern dieser...
Ja, bestimmt ganz viel aufgeklärt.
Da muss wahrscheinlich irgend so ein Bauer wird geopfert. Dann tut es allen sehr, sehr leid, dass die letzten 10 Jahre keine Windräder gebaut wurden. Und dann, ja, dann ist es halt so. Ja.
Wahrscheinlich wird uns jetzt gleich vorgeworfen, dass wir hier auch gerade Verschwörungsmythen befeuern.
Ja, deswegen habe ich das so angekündigt, dass auch mit genau mit dieser Fliege auf dem Mars Rover. Ich bin eigentlich, ich versuche immer sehr sensibel zu sein, wenn ich glaube, dass es irgendwelche Verschwörungen im Hintergrund gibt. Auf der anderen Seite glaube ich schon, dass es mitunter recht starke Lobby in Deutschland gibt, egal jetzt, in welche Richtung. Ja, fand ich ein starkes Stück, muss ich sagen, weil wir brauchen ja die erneuerbaren Energien und ja, wir sind ja auch auf einem guten Weg eigentlich. Ne? Ich habe gesehen, im letzten Jahr hatten wir zum ersten Mal im Strommix 50% erneuerbare Energien. Das ist ja eigentlich klasse. Aber
ich finde es ja immer noch ein Skandal, dass wir das nicht weiter fördern, also zumindest nicht mehr in dem Maß fördern, sowas wie Solaranlagen und ähnliches. Ne? Das haben wir alles mal gemacht, aber das ist ja alles, das läuft ja aus oder ist ausgelaufen. Und da frage ich mich auch, warum läuft sowas aus?
Ja, zumal du halt siehst, dass wir ausbauen müssen. Ne? Also wie gesagt, wir stehen bei 50%, aber wenn du die Klimaziele erreichen willst, habe ich mal nachgeguckt, dann müssten wir eigentlich Windkraft allein um 8 Gigawatt pro Jahr zulegen. Stammt aus so einer Fraunhofer-Institutsrechnung. Also 8 Gigawatt müssten wir pro Jahr zulegen. Allerdings haben wir im letzten Jahr beispielsweise 1,4 Gigawatt zugelegt. Also 8 müssten wir, um wirklich Klimaziele zu schaffen. 1,4 haben wir. Das ist halt zu langsam einfach, ne?
Ja. 8 Gigawatt ist aber auch nicht ganz ohne, ne? Das sind so 5-6 Atomkraftwerke. Ja, sagen wir 5.
Ja, aber was
ja,
haben wir?
Vier bis fünf.
Aber das heißt AKWs. Auch nur, wie viel ist ein so ein großes Windrad sind, was habe ich gerade vorgelesen, 500 Kilowatt, ne? Also ja, gut.
So das sind, viel machen die Dinger?
Ja, das ist halt noch schon relativ viel, ne? Aha. 500 Kilowatt, um auf Gigawatt zu kommen, okay. Da musst du schon noch einige, musst du doch noch verspargeln.
Das ist auch so ein deutsches Wort, ja, der Verschwagelung der Landschaft.
Das wäre doch was
Mögen negat. Doch alle, wollen doch alle.
Ja. Ach. Ja, es ist halt so tragisch, ne? Weil du so denkst, so, okay, wir haben eigentlich, die Technologie ist eigentlich da, ne? Wir müssten es nur noch irgendwie konsequent umsetzen, auch auf jedes Dach einfach Solar und alles.
Ja, dazu kommen wir in meinem letzten Thema heute tatsächlich.
Sehr spannend.
So, warum haben wir das nicht?
Ne? Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht vorbereitet, aber das schließt sich hier gerade so schön an, dass wir jetzt dass das juristisch rausgelesen wurde aus dem Grundgesetz, dass wir ein Anrecht auf Klimaschutz haben, der ja eigentlich nicht drinsteht, ne? Aber aus dieser Generationsgerechtigkeit abgeleitet wird, dass wir jetzt nicht alles CO2 aufbrauchen können und also unser Kontingent aufbrauchen können und unsere Kinder da nichts mehr haben, finde ich ja eine sehr erfreuliche Entwicklung. Muss man natürlich jetzt gucken, was da realpolitisch dann im nächsten Jahr draus gemacht wird.
Ja.
Aber erstmal toll, dass das so aus dem Grundgesetz rausgelesen wird, finde ich natürlich gut. Und dann müssen wir uns natürlich überlegen, dann müssen wir vielleicht wirklich die Windkraft ausbauen oder noch mehr Solar.
Ja, mit etwas Glück passiert das ja vielleicht, ne? Also mal gucken, wie sich die nächsten Jahre entwickeln. Da, wie du schon sagst, das ein Problem ist ja auch immer das zwischen Anspruch, Idee und dann der Realität, ne? Ja. Das ist eigentlich was ich erst beim Thema 4 erzählen wollte, aber das kann ich auch jetzt kurz einfließen lassen. Ich weiß nicht mehr, in welcher Sendung ich es letztens gesehen habe, ob es irgendwie Brisant, Tagesschau, irgendwas auf den Öffentlich-Rechtlichen, ich weiß nicht mehr, welche Sendung es war. Es ging dabei, könnte auch Extra 3 gewesen sein, wobei Extra 3 ist eher Satire und das war schon eher ein ernsthafter Beitrag. Es ging um Hybridfahrzeuge. Und zwar die Tatsache, was eine neue Studie gezeigt hat, ist, dass viele Hybridfahrzeuge eigentlich so gefahren werden, als wären sie keine.
Mm.
Ne?
Ja.
Das heißt, ganz, also der überwiegende Mehrteil von Hybridfahrzeugen in Deutschland, die als Firmenwagen gekauft werden, das wird ja viel, ne? Also ganz, ganz viele Firmenwagen sind Hybridfahrzeuge, weil du eine Prämie dafür bekommst. Wenn du ein Hybridfahrzeug kaufst, anstatt ein oder liest als Firmenwagen,
nutzt
anstatt
ein Verbrenner. Nutzt dann nur nichts, wenn du weiterhin hinten den Diesel rausbläst. Ne?
Ja, richtig. Und genau das ist das Ding. Die sind ja eigentlich so gedacht, dass man hauptsächlich den Elektroteil nutzt und den Diesel- oder Verbrennerteil dafür benutzt als Range Extender. Ne? Also Range Extender ist dann nochmal eine andere Geschichte.
Ja.
Das wäre nochmal, dass dann die Batterie lädt. Aber da ist so, ne, dass du mit dem Verbrenner halt fährst, wenn der Elektroantrieb leer ist.
Ja.
Ne? So, die Realität sieht aber wohl komplett anders aus. Und zwar sieht die Realität so aus, dass alle diese Hybridfahrzeuge kaufen, auch als Firmenwagen, die aber quasi als reine Verbrenner nutzen und eine Batterie spazieren fahren. Was am Ende
schlimmer ist.
Ja, was am Ende schlimmer ist als ein reiner Verbrenner, weil die noch die ganze Zeit das Gewicht der Batterie durch die Gegend fahren, die Dinger aber nie laden. Also es geht sogar teilweise so weit, dass die Leute Firmenwagen abholen und die Ladekabel nicht mitnehmen.
Oh, Alter, okay.
Sondern direkt Hybridfahrzeug
Vorsatz.
Abholen und Ladekabel, ja, nee, brauche ich nicht. Nee. Und nicht vereinzelt, sondern die Mehrheit. Die überwiegende Mehrheit davon wird nicht, also es war irgendwie unter 10% der zurückgelegten Strecken von diesen Gesamtfahrzeugen, also eben so in der Größenordnung um 10% oder so, werden elektrisch gefahren und der Rest Verbrenner.
Alle,
das heißt,
von allen Hybrid?
Ja.
Ui.
Also zumindest von denen, die da in der Studie
das ist jetzt die Studie, die du in Thema 4 vorstellst?
Nee, das ist nicht die Studie.
Okay.
Das habe ich nur als Randbemerkung.
Jetzt würde ich natürlich auch sagen, ist das Verschwörungstheorie? Wir müssen heute müssen wir aufpassen. Wir sind beide verschwörungstheoretisch unterwegs. sind das belastbare Zahlen?
Ja, sind es.
Oh
ich kann mal kurz gucken, ob ich.
Okay, das
also
ist
nein,
natürlich
die,
ein Desaster.
Die Zahlen, Moment, die Zahlen sind so noch nicht belastbar. Die habe ich nur aus meiner Erinnerung. Warte mal, was war das? Bei Hybriddienstwagen liegt der Anteil sogar bei nur 15% von dem, was wirklich elektrisch gefahren
okay,
wird.
Okay, aber jetzt reden wir schon mal von Hybriddienstwagen explizit. Ne? Also nicht, dass wir jetzt ganz viele Mails von unseren Hörerinnen und Hörern kriegen, die sagen, ich fahre auch ein Hybrid und ich bin immer elektrisch unterwegs.
Ja,
kann
nein,
alles nicht sagen.
Nein, das,
okay, Dienstwagen,
nein,
ja.
Aber Dienstwagen, aber das ist halt ein großer Teil.
Ja, natürlich,
ne?
Natürlich, klar.
Ja, das ist, also es sieht in Summe nicht viel besser aus davon. Ich habe das Ding gerade nicht mehr parat. Ja, ich habe es halt nebenbei irgendwo so im Fernsehen mal laufen gehabt. Das ist eine Studie des Öko-Institut e.V. Für angewandte Ökologie. Findet krass. Man, also kann ich in die Shownotes mal hauen, dann kann man da mal mehr durchlesen, wenn man möchte. Das Ganze trägt den Namen Plug-in Hybrid Electric Cars, Market Development, Technical Analysis and CO2 Emission Scenarios for Germany. Das Ganze ist vom September 2020 tatsächlich und hat in Summe, also ich hatte das auch mal überlegt, als Thema zu nehmen, aber das ganze Ding hat, ich glaube, knapp 100 Seiten oder so, die gesamte Studie. Also ist schon nicht ohne. Also wirklich deprimierend, weil du dann so denkst, so nett, das ist so ein Paradebeispiel für eigentlich gut gedacht, aber in der Umsetzung dann halt scheiße, ne? Weil die Leute, die dann irgendwie große Firmenflotten kaufen, die kaufen dann irgendwie 100 Autos oder so, kassieren quasi die Prämie oder die Steuervergünstigungen. Am Ende ist es für das, was an Klimagas hinten rauskommt, aber schlimmer als es vorher war.
Ja, ich glaube, das ist immer diese Geschichte mit den Übergangstechnologien, ne? Auch so ein Buzzword, wo man immer aufpassen muss. Ja. Heißt Übergang jetzt wirklich, dass das ein notwendiger Schritt ist, um den nächsten Schritt, um das Ziel zu erreichen, oder ist es ein verzweifeltes Festklammern der Industrie oder der Menschen an der Technologie, wie sie bisher war, damit wir uns möglichst nicht ändern müssen, dass wir keine Änderung vornehmen müssen.
Ich kann mal kurz hier einen kleinen Abschnitt. Hybridautos hatten in der zweiten Jahreshälfte 2020 bereits einen Anteil von gut 10% an den Neuzulassungen. Also 10% aller Neuzulassungen in der zweiten Jahreshälfte waren Hybridzulassungen, 80% davon Dienstwagen. Boah. Also, und von diesen 80% sind es gerade mal, werden nur 15% im Schnitt elektrisch zurückgelegt.
Oh,
also,
Gott.
Ja. Das Ding ist einfach komplett im Arsch. Und da, also, ne, das.
Das ist ein Desaster, ne? Wenn du dir dann, wie du sagst, ne? wenn dann diese Autos noch irgendwie subventioniert werden, dafür, dass du dann dir so ein Auto kaufst, aber du nutzt du dann nicht den positiven Aspekt dieser neuen Technologie, dann schieben wir auf einmal Steuergelder in alte Technologien im Prinzip, ne? Und subventionieren die.
Genau.
Und das Geld hätte man irgendwo anders besser nutzen können.
Ja.
Pack doch diese Studie oder was du da hast, pack das doch auch noch in die Shownotes, oder? Das könnte ja den einen oder anderen noch interessieren.
Ich habe hier von Xenex einen Artikel, der es einmal zusammenfasst, und darunter ist auch die Originalstudie verlinkt. Packe ich hier direkt mal hin.
Ich kann, wo wir jetzt gerade schon so viel über Klima gesprochen haben, kann ich ganz kurz erwähnen, dass wir machen ja gerade diese Klimaring-Vorlesung an der Uni, und da ist jetzt am Donnerstag der dritte Termin, 50% erneuerbarer Strom in 2020, schon Halbzeit von Professor Ziel von der Uni Duisburg-Essen, des Wirtschaftswissenschaftler und Ökonom. Da bin ich auch mal gespannt, in welche Richtung das geht und was ich da wieder lerne. Und warum ich das auch erwähne, die erste Vorlesung ist jetzt auch als Video schon veröffentlicht auf der Webseite, habe ich auch mal in die Shownotes gepackt. Also kann man sich nochmal angucken, wenn man daran Interesse hat, die nochmal nachzugucken. Von Ferdi Schüt über die Herausforderung für die Wissenschaft der Klimakrise, das war echt auch ein schöner Übersichtsartikel. Mhm. Nicht Artikel, sondern Vortrag natürlich.
Vortrag, ja.
Genau. Und dann habe ich noch eine Sache. Ich bin am Freitag bei einer Podiumsdiskussion. Podiumsdiskussionen sind ja mal so, kann gut sein, kann aber auch in die Hose gehen. Ich bin mal gespannt, wo es diesmal hingeht, aber ich habe da Lust drauf. Sind die Zürcher Kamingespräche, organisiert von der Stiftung der Deutschen Wirtschaft, genau. Und es geht um die Verantwortung und Grenzen der Wissenschaftskommunikation. Das ist ja zumindest ein Thema, wo ich mitreden kann, hoffentlich.
Ja.
Und das ist eine öffentliche Veranstaltung. Also da habe ich den Link auch mal in die Shownotes geworfen, falls da jemand Interesse hat, da am Freitagabend dabei zu sein. Seid ihr herzlich eingeladen. Ja, sonst habe ich nichts mehr. Ich weiß nicht, hast du noch was Schönes?
Ich habe noch Kleinigkeiten. Der übliche Abfuck, ich habe meinen horrende bezahlten Lehrauftrag vom letzten Semester jetzt endlich mal abgerechnet. Und wie zu erwarten war, schreibe ich natürlich nicht einfach eine Rechnung, sondern ich fülle 3 Formulare aus für die Hochschule, damit die mir bitte einmal die Vergütung für diesen Lehrauftrag zukommen lassen. Natürlich ist das auch noch nicht alles, weil ich habe dann jetzt letztens Post bekommen, also vorgestern, vom Land Baden-Württemberg, die mir eine Personalnummer zuteilen. Ah. Ist ja nicht so, dass ich an dieser Hochschule schon mal angestellt war, ne? Und eventuell auch schon sowas wie eine Personalnummer und alles habe. Aber die wurde wohl stillgelegt oder sonst was. Auf jeden Fall wird der ganze Scheiß nochmal von vorne aufgerollt. Also mal ganz ehrlich, wer sich fragt, warum, also ne, was schief läuft bei der Verwaltung im Bildungssektor, das. Naja,
mehr Bürokratiewagen,
also ich glaube, die ganze Bürokratie drumherum, ne, wenn man die weglassen würde und das den Lehrbeauftragten als Gehalt einfach obendrauf geben würde, ne, dann würde es, glaube ich, auch mehr Leute geben, die Lust darauf hätten, mal so einen Lehrauftrag zu machen. Naja, egal. Das war nur so eine Sache am Rand. Ansonsten habe ich eigentlich auch nicht mehr viel. Ich besitze jetzt einen Dachboden. Das war so mein Highlight der letzten 2 Wochen. Ja. Wir haben jetzt einen Dachboden. Ja, jetzt haben wir einen Dachboden. Wir konnten den Lehrraum über uns als Stellfläche quasi als Dachboden mieten.
Ah, ist gemietet. Ja, das hätte
ja, ich genau, jetzt also, ja. Ja, nee, kaufen können wir uns nicht leisten. Das haben wir gemietet, aber bezahlbar gemietet. Und ich habe jetzt sehr viel Platz zum Basteln und Sachen hinstellen. Unter anderem ist das
nicht so ein Riesenraum? Also das ist ja dieser in der Wasserturm. Du hast mir mal ein Foto gezeigt. Du sprachst irgendwie von so einem Dachboden und dann dachte ich, okay, also ja, so ein schäbiges Ding. Aber dann hast du mir ein Foto gezeigt und mir war nicht bewusst, dass wir über diesen Riesenraum. Also
das ist ja gerade das Schöne daran. Also da rennen gelingt mal Techniker durch, weil die ganz oben halt an die Sendetechnik müssen, aber das passiert irgendwie so alle 2 Monate vielleicht einmal. Ansonsten habe ich da jetzt gerade einen Raum mit irgendwie, weiß nicht, ich schätze mal so 70 Quadratmeter und 18 Meter hohen Wänden.
Aber ich in Kubik
eine Kletterhalle reinbauen.
Ja, das habe ich auch gedacht. Ja. Ja. Hauptsache deine Miete wird nicht in Kubik abgerechnet, sondern nur in...
Nein. Das ist Fläche, also Stellfläche. Das auch quasi als Dachboden dann, also so als Lagervermieter, da ist ja nichts, ne? Da ist kein Wasser, kein Strom, kein gar nichts. Das ist so als Dachboden halt. Und ich benutze das auch hauptsächlich dafür, um für meine ganzen Basteleien hier mit den Konsolen und so mal Sachen zu lackieren. Unser Keller ist halt 4 Etagen unter uns, ne? Und der Dachboden ist halt eine Treppe nach oben. Das ist dann doch schon sehr, sehr praktisch. Gerade jetzt, das kann ich vielleicht beim nächsten Mal erzählen, wir renovieren gerade unser Bad in Eigenleistung. Sehr schön, kann ich jedem empfehlen.
In Eigenleistung.
Ja, sofern man das, also so viel, wie man da also selber halt machen kann, ne? Wir reißen jetzt nicht alles raus und machen das neu, weil ihr macht ja gerade die Komplettnummer, ne, mit Bad und allem drum und dran. Wir machen so, weiß ich nicht, Fliesen lackieren, die ganzen Fugen rausholen, also das ganze Silikon neu machen, irgendwie Dusche neu, neue Toilette dran, neue Waschbecken und so. Also im Grunde schon doch eine Menge, aber...
Ja, das wird schnell viel Arbeit, das kann man nicht anders sagen.
Und es ist auch so der typische Fall von, ach komm, wenn wir jetzt schon dabei sind, können wir doch auch.
Ja, ne? Genau.
Das geht sehr schnell. Aber ich war mal wieder begeistert, wie gut Fliesenlackieren funktioniert. Mittlerweile. Also ich hatte da, also kommt drauf an, was für Farben man nimmt. Also ich erinnere mich daran, dass ich das früher bei meinen Eltern mal gemacht habe, das ist aber dann auch schon, weiß ich nicht, 20 Jahre her oder so. Da war das so ein zäh fließender Lack, der irgendwie super ätzend war. Und heute ist das irgendwie ein Lack auf Wasserbasis, den du einfach so aus dem Pinsel auswaschen kannst und wie mit Farbe einfach die Wand streichen. Also das hat sich krass weiterentwickelt und es ist geil. Also wenn das nachher, also jetzt durchgetrocknet ist oder so, sieht das aus wie frisch verlegte Fliesen.
Ja, ja, wir hatten das auch an manchen Stellen, also im alten Haus, bevor wir angefangen haben, dann die Fliesen abzureißen. Und das hat uns einige Jahre gute Dienste eigentlich geleistet.
Ja, ich war auch überrascht. Also davon kann ich beim nächsten Mal erzählen, wenn das Bad mal weiter ist.
Gut, Dann willst du noch von Unterstützerinnen berichten?
Ach so, ja, das könnte ich tun. Wir haben wieder ein paar Unterstützerinnen. Und zwar hätten wir da 60p-Pandemie-Podcast-Unterstützung, 1 Euro pro Folge. Hey, du. Ah nee, genau, warte Moment, das muss ich anders vorlesen. Hey, du.
Ah, wer ich?
Wer ich? Möchtest du ein M kaufen? Ein M? Psst, nicht so laut. Von Marc.
Diese dann Geschichten haben wir, sind da alle drin? Oder?
Ja, das war da drin.
So lange kann man, solche Geschichten kann man, wir kriegen irgendwann riesen Ärger.
Ablass für das schlechte Gewissen inklusive Mehrwertsteuer für wunderbare 189 Folgen. Ja, ich habe alle nachgehört. Ab jetzt Dauerauftrag von Benedikt. Dann The Answer of Life, The Universe and Everything von Felix und Isabella. Und zwei Stück noch. Endlich kriege ich auch mal den Arsch hoch. 1 Euro und 1 Cent für Bier pro Folge. Danke für Wissenschaft mit Weitblick. Und durch euch bin ich zur Nasenspülung gekommen. Cetirizinverbrauch und Erkältung deutlich reduziert. Von Gregor.
Ich glaube, das ist vielen passiert, ne? Also diese
Dialaneti-Nasendusche.
Ja. Wir fanden das ja jetzt nicht so super oder ich fand es nicht so angenehm. Aber ich glaube, uns haben ganz viele schon geschrieben, dass sie durch uns darauf aufmerksam geworden sind und zumindest in der Allergiezeit damit auch sehr, sehr gut zurechtkommen. Finde ich ja super. Also ist ja auch nichts gegen zu sagen. Mhm. Kommentare zur letzten Sendung. Ganz viele Kommentare zu Aktienprodukten hast du uns eingebrockt,
ja,
mein
ja,
Lieber.
Ja, es tut mir leid, es tut mir leid.
Nein, ich habe gelesen. Ich habe auch viel, viel gelernt. Also vielen, vielen Dank dafür. Aber also wir sind ja kein Aktien-Podcast, zumal uns jemand auch schon möglicherweise zu Recht vorgeworfen hat. Damit muss man aufpassen mit so Anlagehinweisen. Da kann man ganz schön Ärger mitkriegen. Er hatte ich ehrlich gesagt nicht so empfunden, dass wir irgendwelche Hinweise oder Ratschläge gegeben hätten, ganz im Gegenteil. Nee. Wir waren ja eher wie die Blinden.
Planlos.
Völlig planlos waren wir ja unterwegs. Also auf uns sollte man ja sowieso nicht hören, was Aktien betrifft. Finanzen im Allgemeinen nicht. Also vielen Dank, dass ihr uns schlauer gemacht habt. Zweiter Kommentar kommt von Martin zum Thema T-Rex. Wir hatten ja darüber gesprochen, dass wir diese Studie hatten, wie viele T-Rexe sind eigentlich so rumgerannt, ne, zeitgleich. Und dann hatten wir es ja runtergerechnet auf verschiedene Bundesländer, unter anderem auf Berlin und kamen zu dem Ergebnis, dass 8 T-Rexe so in Berlin rumgerannt sind. Also T-Rexe haben nicht in Berlin gelebt, sondern in Nordamerika. Aber wenn sie flächenmäßig in Deutschland unterwegs gewesen wären, dann wären etwa 8 auf der Fläche von Berlin gewesen. Und dann haben wir ja spekuliert, hätte man denn da in einer Arena gerne eingesperrt sein wollen mit 8 T-Rexen? Und wir kamen, glaube ich, eher so zum Ergebnis, lieber nicht. Da riskiert man mal besser nichts. Aber Martin hat uns darauf hingewiesen, dass diese T-Rexe eigentlich relativ langsam waren. Da gab es nämlich gerade aktuelle Studien, auch sehr spannende Studien. Ich habe mir die mal angeguckt, aber die wären eher was für optisch inkorrekt gewesen. Da hat man sich nämlich mal angeguckt, wie schnell die wohl unterwegs waren. Und dann könnte man sich überlegen, ja, wie will man da auf einen vernünftigen Schätzwert kommen? Und die haben es wohl darüber gemacht, dass sie sich das System T-Rex und großer Schwanz angeguckt haben und haben sich überlegt, also irgendwie muss ja, während der sich bewegt, vorwärts bewegt und Schritte macht, muss diese Riesenmasse des Schwanzes mitschwingen. Und dann kann man sich eben über dieses Schwingungssystem Gedanken machen, wann ist das denn in einer ordentlichen Resonanz? Und dann kommst du auf eine Gehgeschwindigkeit und Jagdgeschwindigkeit. Und die Gehgeschwindigkeit war wohl relativ langsam, nämlich mit 1,28 Metern pro Sekunde. Und ich weiß gar nicht, man spaziert so mit 4 Meter pro Sekunde, glaube ich, ne? Oder wenn du joggst, vielleicht auch ein bisschen schneller. Aber das sind so 5 Meter pro Sekunde sind normale Schrittgeschwindigkeit. Also der wäre eher langsamer gewesen. Aber, und dazu gab es auch eine Studie, ich habe die 2 Studien auch verlinkt. Also das war die Studie Natural Frequency Method Estimating the Preferred Walking Speed of T-Rex Based on Tail Natural Frequency. Also genau das, was ich gerade gesagt habe. Sie haben sich halt angeguckt, wie dieser Schwanz sich bewegt und daraus das abgeleitet. Und die 2. Studie schätzt ab, wie schnell der denn kurzzeitig rennen konnte, wenn es um die Jagd ging. Und dann kommt er wohl so auf etwa 30 Stundenkilometer. Die Studie ist Investigating the Running Abilities of T-Rex using Stress-Constrained Multi-Body Dynamic Analysis. Und 30 Stundenkilometer zugegebenerweise ist schon relativ zügig, aber auch so in der Größenordnung von 10 Sekunden pro 100 Meter. Schaffst du auch kurz, oder? schaffte man mal kurz, als man noch jünger war. Mhm. Aber ich weiß auch nicht, was heißt für die Jagd und kurz. Also wenn er das auch nur ein paar Sekunden schafft, ist ja gut. Dann muss er den halt nur auf Distanz halten. Mhm. Also, er hat an Schrecken verloren, würde ich sagen.
Ja, wir haben ja spätestens in Jurassic Park gelernt, ne, dass nicht die Großen die Bösen sind, sondern die Kleinen, die im Rudel jagen.
Die kleinen Fiesen, wie bei den Hunden.
Ja, ja genau.
Sind nicht die großen Schäferhunde, es sind immer die kleinen Fiesen. Ja. Genau, dann können wir eigentlich zu den Themen der heutigen Folgen kommen, oder?
Ja, können wir gerne.
Das erste Thema, was ich vorstelle, ist etwas Ungewöhnliches, weil es eigentlich keine Publikation ist, aber mir hat das Thema irgendwie gefallen und wollte mit dir darüber reden. Armageddon Live-Rollenspiel.
Okay. Thema Nummer zwei, die Pendel in Nachbarsgarten.
Oh, was für Pendel? Geht's um Solarenergie?
Ja.
Oh, spannend. Dritte Thema ist Gender Pay Gap in der Grundschule.
Und Thema Nummer vier, die Welt aus den Angeln heben.
Oh. Das war auch
heute nur die großen Brötchen.
Sehr schön. Wir haben noch ein schönes Experiment der Woche. Da braucht ihr nichts vorzubereiten. Das könnt ihr mit eurem eigenen Körper machen. Große Brötchen halt.
Ja.
Genau. Ja, ansonsten nur ein bisschen schlechte Musik, aber so das Übliche. Gut, dann können wir eigentlich starten, oder? Hast du?
Ja, bitte.
Haben wir nichts, ne? Dann starten wir mit Thema Nummer 1, Armageddon Live-Rollenspiel. Wie gesagt, ein bisschen ungewöhnliches Thema, weil es nicht um Paper geht, sondern es geht um ein Planspiel, bei dem ich gerne dabei gewesen wäre. Es geht um Katastrophen, Naturgefahren. Die treten ja in sehr unterschiedlichen Ausprägungen auf, sowohl was ihre Verheerung angeht, aber auch ihre Häufigkeit. Also du hast Ereignisse, die relativ häufig auftreten, also sowas wie Überschwemmungen oder Waldbrände, aber die haben eigentlich nur eine relativ lokale Auswirkung. Aber dann gibt es natürlich auch das andere Extrem, Katastrophen, die sehr selten auftreten, die dann aber zu globalen Konsequenzen führen. Und in einer leben wir ja gerade, sagen wir mal, die globale Pandemie ist natürlich ein so ein Beispiel, aber Asteroideneinschläge könnten sowas natürlich auch werden, wenn die groß genug werden und zu so einem nuklearen Winter globalen
große Vulkan.
Zum Beispiel auch, genau. Riesiger Vulkanausbruch oder so könnte halt auch globale Auswirkungen haben. Aber ist natürlich, die sind natürlich etwas seltener. Aber das fand ich spannend, weil wir beide uns darüber ja mal unterhalten haben. Auch vielleicht schon mal als kleiner Teaser auf die Tour. Wir haben uns ja, also auf die nächste Tour, wir haben uns ja mal drüber unterhalten, dass man bei so Einordnungen von so Katastrophen muss man eigentlich immer so ein bisschen auch sich überlegen, man muss diese Häufigkeit muss man in Betracht ziehen und die Auswirkungen eigentlich, ne, wenn man über Risiko spricht oder wenn man über Bedrohung spricht. Weil bei sowas wie der Atomkraft ist, haben wir ja genau da so einen gesellschaftlichen Vertrag eigentlich geschlossen, wo wir gesagt haben, okay, die Atomkraft, da passiert relativ selten was, aber wenn da was passiert, dann sind die Auswirkungen auch verheerend. Und wenn du dann die Risikoabwägung machst, dann kannst du dir halt nicht nur anschauen, wie häufig passieren denn diese Unglücke, sondern du musst dir halt auch sagen, wie schlimm ist es denn, wenn das passiert. Und daran musst du dann eigentlich dein Verhalten ausrichten, würde ich sagen.
Vor allem global, ne? Also wie schlimm sind die Folgen für alle anderen drumherum und so. So ein schönes Beispiel, wo man sowas beobachten kann, dass es für viele oder wenige Menschen problematisch ist, wenn man sich Verkehr anguckt. Wenn so ein Flugzeug abstürzt, betrifft das direkt irgendwie 300 Leute, ne? Oder wie viele auch immer da drin sind, das wird in den Nachrichten berichtet und so weiter. Trotzdem sterben im Straßenverkehr viel, viel mehr Menschen.
Ja, stimmt,
ne?
Ja.
Da betrifft es aber immer nur eine Gruppe von, im schlimmsten Fall, weiß ich nicht, 10 Gruppen, meistens ein oder zwei Leute. Das wird halt nicht berichtet, weil da die Auswirkungen, also es passiert viel, viel, viel häufiger, aber die Auswirkungen auf eine große Gruppe sind halt viel, viel kleiner. Vielleicht nicht das perfekte Beispiel, aber das beschreibt das vielleicht so ein bisschen.
Das ist psychologisch schon spannend. Ne? Ich habe mir jetzt, bevor ich jetzt irgendwas Falsches sage, ne, und dann wir wieder Kritik kriegen, wie viele Verkehrstote gibt es denn eigentlich in Deutschland?
Das weiß ich nicht.
Viele. Verkehrstote. pro Jahr Deutschland. Muss ich jetzt mal eben kurz gucken. So, wie viel haben wir denn da? 322 im Jahr 2020. Also im Jahr 2020 waren in Deutschland 322 Verkehrstote.
Das ist ein bisschen wenig.
Ja, 322 Verkehrstote. Man muss so einen Satz auch einfach mal zu Ende lesen. Ja. Ne? Also yeah, der Satz bitte? Ist, im Jahr 2020 waren in Deutschland 322 Verkehrstote weniger zu beklagen als im Jahr zuvor. So sind nach Angaben des Statistischen Bundesamts insgesamt 2724 Menschen im Straßenverkehr tödlich verunglückt. Also sagen wir mal 3000 Leute. Ja. Ne? Das heißt, ja, das sind mehrere Flugzeugmaschinen, die eigentlich abstürzen jährlich.
Das nur in Deutschland.
Nur in Deutschland. Warum beklagen wir eigentlich nicht diese 3000 Menschen, die jedes Jahr sterben im Straßenverkehr? Weil wir sagen, das ist, ja, weil wir das als Kompromiss eingehen. Ne? Weil wir sagen, 3000 Menschenleben stehen dem Mobilitätsmöglichkeiten gegenüber und wir sagen, okay, wir wollen mobil sein und 3000 Leute nehmen wir in Kauf. Ist
ja
so, ne?
Das, in der Wikipedia gibt es noch so eine schöne Statistik, wie viel das Tote pro 100.000 Kfz sind und das sind so ungefähr 5.
Pro 100.000 Kfz?
Ja.
Okay.
Das sind schon sehr morbide Statistiken irgendwie, ne?
Ja.
Aber da hat sich ja ordentlich schon was getan, ne? Also hier, ich sehe gerade in der Statistik 1970er und 80er, da lagen wir so bei 15 bis 21.000 Verkehrstote. Das war aber dann noch vor Airbag und so.
Ja,
ne?
Und vor Anschnallen aber, wahrscheinlich sogar noch, ne?
War ja, das stimmt, das
50er
auch noch.
Jahre? Oder war das jetzt gerade?
Nee, 80er.
80er.
Ja. 70er, 80er.
Ich habe meinem Sohn gestern erzählt, der fragte mich, ob man eigentlich auch im Auto hinten im Kofferraum mitfahren darf. So sind wir nach Italien gefahren. Ja. Hinten durften, das war der beste Platz, da konnte man schlafen.
Ja, aber nochmal, also zurück zum Thema, es sterben unglaublich viele Leute, ne? Aber das betrifft halt immer nur eine kleine Gruppe, wohingegen, wenn jetzt so ein Flugzeug runterkommt, das betrifft dann eine schon zugegeben größere Gruppe, aber ne, die Wahrscheinlichkeit ist geringer, also ne, wie du schon sagst, man muss so Risiken irgendwie bewerten, ne? So ein AKW, wenn das hochgeht, dann ist halt die Kacke richtig am Dampfen, das passiert zwar nicht oft, aber wenn, dann ist halt scheiße. Ne?
Ja, aber ich überlege gerade, also du hebst so auf die Gruppengröße ab, aber ich weiß nicht, ob das so entscheidend ist, weil du kannst ja auch dann halt andere Gruppen zusammenfassen, so wie wir es jetzt gerade gemacht haben. 3000 Leute ist eine relativ große Gruppe pro Jahr, die im deutschen Straßenverkehr sterben. Ich weiß nicht, ob es die Gruppengröße an sich ist, sondern ich glaube, es ist wirklich ein Abwägen Kosten-Nutzen sozusagen. Und du sagst halt, 3000 Leute ist jetzt nicht so schlimm, wenn wir dafür Auto fahren dürfen und zwar so schnell wie möglich auf deutschen Autobahnen.
Ja.
Naja, aber okay, also kommen wir zurück zu einem anderen Vergleich oder ein anderes Beispiel, nämlich Asteroideneinschläge. Darum geht es mir nämlich als konkrete Bedrohung jetzt. Auch da gibt es ja verschiedene Auswirkungen. Ne? Also da gibt es ja durchaus Asteroideneinschläge, die, wo der Schaden begrenzt war. Wenn man jetzt beispielsweise an Tunguska denkt, also dieses Ding, was war das, Anfang 1918 oder wann auch immer das Ding runtergekommen ist. Da hat man ja schon mal Asteroiden, die runterkommen und relativ wenig Schaden, zumindest an Menschen machen, weil sie beispielsweise relativ klein sind oder weil sie in Gebieten runterkommen, die weitestgehend unbewohnt sind. Aber wir wissen natürlich auch, erdgeschichtlich gab es Asteroiden, da waren die Folgen relativ groß, globale Folgen. Wir haben ja, vorletzte Folge haben wir auch über die Dinosaurier gesprochen, die ausgelöscht wurden. Wir sehen halt, es kann globale Konsequenzen haben deswegen sollte man da ein Auge drauf haben. Also sollte man die untersuchen. Und die gute Nachricht ist tatsächlich, und da war ich angenehm überrascht, sagen wir mal, ich habe eine Aussage der ESA gefunden, die gesagt haben, also die Asteroiden in der Größe, die für die Dinosaurierauslöschung verantwortlich waren, die kennen wir, also die im Sonnensystem rumschwirren, die kennen wir mit ziemlicher Sicherheit alle. Also alles, was so Größenordnung 1 Kilometer hat, Größe eines Asteroiden, die kennen wir. Also ich habe verschiedene Angaben gefunden. Einmal sagt die ESA, wir kennen da draußen alle quasi, und in einem anderen Zusammenhang sagen sie so 95% aller erdnahen Asteroiden, die 1 Kilometer groß sind, kennen wir, haben wir auf dem Radar, im wahrsten Sinne des Wortes Radar. Mhm. Da sind wir safe, also bei diesen ganz großen globalen Desastern. Aber wenn die Asteroiden kleiner werden, dann geht es relativ schnell in einen Fehlerbalken rein, der ungemütlich für uns sein kann. Denn wenn du dir Brocken anguckst, die so 100 Meter groß sind oder zwischen diesem Bereich 1 Kilometer bis 100 Meter, da geht die ESA davon aus, dass man davon etwa nur ein Drittel kennt, der geschätzten 40.000 Asteroiden. Also die sagen so, in der Größenklasse 40.000 schwirren da rum, ein Drittel haben wir gefunden, alle anderen noch nicht. Und die können natürlich zu einer Bedrohung werden, und es gab wohl irgendwie vor kurzem auch mal so einen 100-Meter-Brocken, der an der Erde vorbeigezischt ist. Weiß jetzt nicht, hab nicht recherchiert, was vorbeizischen heißt. Er war relativ nah, aber den haben sie sehr spät erst entdeckt. Nämlich, um genau zu sein, 12 Stunden bevor der an uns vorbeigezogen ist, haben sie den erst gefunden. Und das kann natürlich
Das sind so Sachen, die man nicht hören will.
Ja, genau darüber will ich auch mit dir diskutieren. Ich habe ja gesagt, hier steht eigentlich kein Paper hinter, aber genau über sowas wollte ich mal mit dir reden. Ne? Will man das nicht hören, oder gibt es da Möglichkeiten, wie man sich vorbereiten kann? Denn, und das sagt auch die ESA, und den Gedanken hatte ich vorher noch nie, den finde ich aber irgendwie ganz spannend, diese Asteroiden sind noch aus einem anderen Grund eine einzigartige Naturkatastrophe. Sie sind nämlich zum einen eine Naturkatastrophe, die extrem vorhersehbar ist, wenn du misst, ne? Also wenn du nach außen guckst und diese Dinger entdeckst, dann sind sie sehr gut vorhersehbar. Heißt, wenn die jetzt vor 10 Jahren mal an der Erde vorbeigeflogen sind und du hast den charakterisiert, dann weißt du halt, wann der wiederkommt. Du weißt auch, wann der in welchem Jahr zu einer Gefahr wird. Mit einem riesigen Fehlerbalken natürlich. Du kannst dann nicht sagen, der wird dann im Ruhrgebiet einschlagen. Ganz im Gegenteil. Ja. Du hast einen riesen Fehlerbalken, um zu sagen, wird der überhaupt die Erde treffen. Aber du kannst schon mal eingrenzen, wann der möglicherweise zu einer Gefahr wird. Also im Gegensatz zu anderen Naturkatastrophen. Ein Tsunami kannst du nicht vorhersagen. Erdbeben kannst du schwer vorhersagen. Vulkanausbruch kannst du schwer vorhersagen. Ein Asteroideneinschlag, wenn du gemessen hast, wenn du die Augen in die richtige Richtung hast, kannst du relativ gut vorhersagen. Das war okay. Der eine Gedanke, den ich spannend fand. Und der zweite Gedanke, den ich spannend fand, war, es ist auch die einzige Naturkatastrophe, wo wir im Prinzip etwas gegen tun können.
Ja, aber auch da gibt es ja schon lange, lange Studien zu und Überlegungen, so, was könnte man denn tun? Und so das Ergebnis, zumindest soweit ich mich erinnere, war immer so, könnte funktionieren, könnte aber auch alles viel schlimmer machen,
ja, als es ist. Das ist genau gut, dass du das sagst. Ja, es gibt natürlich verschiedene Überlegungen, was man machen könnte. Also, und das, worauf du da gerade drauf abzielst, ist ja zum Beispiel Sprengen. Ne? Also, man hat so einen Asteroid, der kommt immer näher, dann ballern wir da einfach mit viel, Nuklearsprengköpfen drauf, das Ding zerreißt und wird zu relativ großen Brocken, die sich über die gesamte Erde verteilen und noch viel mehr Schaden anrichten. Genau. Das hängt halt auch von viel ab. Ne? Also welche Informationen haben wir? Wie groß ist der? Wie dicht ist der? Wie stabil ist der? Was passiert, wenn man auf der einen Seite eine Sprengung verursacht? Kriegt der einen Impuls und wird abgeleitet? Oder zersprengt der in viele kleine Stücke und richtet eben noch viel, viel mehr Schaden an? Das sind es sind natürlich absolut gute Punkte, die du da nennst. Aber auch da ist es natürlich genau so. Es gibt ja auch andere Strategien, ne? Nämlich ablenken. Also nicht sprengen, sondern ablenken. Und da gibt es auch verschiedene Methoden wohl. Da gibt es so einen Ansatz, wo du sagst, du willst im Prinzip mit Gravitation auf ihn einwirken. Du schickst selber eine relativ hohe Masse in seine Nähe und ziehst ihn an. nicht für 10 Minuten und nicht für ein paar Tage, sondern müsstest über Jahre machen. Du bleibst also in seiner Nähe und ziehst ihn so ganz vorsichtig über die Gravitation von seiner Bahn. Und dann ist dann halt, führt halt wieder darauf zurück, dass du sagst, du musst eigentlich sehr früh schon oder eine gute Karte haben, wo du weißt, wo sind diese Brocken und wer kann irgendwann mal gefährlich werden. Und dann schickst du irgendwas los und machst so einen ganz, ganz leichten Impuls. Ne? 15 Jahre bevor der bei uns einschlagen mag, gibst du ihm so einen kleinen Schubser und dieser kleine Schubser macht natürlich über 15 Jahre eine Riesenauswirkung dann. Und das ist halt genau die Idee, also dass man halt genau weiß, wo, wann, was rumfliegt. Aber du hast natürlich völlig recht, also wenn ich jetzt gerade gesagt habe, das ist die einzige Naturkatastrophe, die wir möglicherweise abwehren können, wirklich, dann meine ich das damit natürlich nur im Prinzip, denn es gibt im Moment keine Raumfahrtnation, die überhaupt die Technologie besitzt, sowas zu tun. Das haben wir noch nie gemacht. Ne? Wir sind zwar schon mal gelandet auf einem Kometen, aber wir haben noch nie versucht, einen Kometen zu sprengen oder ihn abzulenken. Da gibt es eine Mission, die demnächst gestartet wird, 2022. Das ist eine Kooperation von der ESA und der NASA und dieses Gemeinschaftsprojekt heißt DART, also so wie der Pfeil.
Ist auch schön, ja.
Und da wird halt tatsächlich eine kleine Sonde in einen Mond des Asteroiden Didymos gelenkt, um zu gucken, wie der dann abgelenkt wird. Und dann kannst du halt irgendwie Berechnungen wohl anstellen, der uns dann vielleicht möglicherweise bei späteren Abwehrmissionen dann mal helfen könnte. So, worüber will ich jetzt sprechen? Es ist schon viel gesagt, im Prinzip gibt es da diese Gefahr und im Prinzip hätten wir sogar die Möglichkeit, diese Gefahr abzuwehren, aber es fehlt uns irgendwie noch so ein bisschen Wissen. Deswegen fand ich es spannend, dass es offensichtlich eine Konferenz gab in der letzten Woche, wo sich Experten von der NASA und der ESA genau über solche Fragen mal Gedanken gemacht hat. Was müssen wir eigentlich machen? Welche Leute brauchen welche Informationen, wenn so Komet oder Asteroid angeflogen kommt und wir den abwehren wollen. Da gab es nämlich die Konferenz Planetary Defense Konferenz. Das ist ja einfach schon mal geil, oder? Wenn du so als Wissenschaftler
so als Name, ne? So ja. Irgendwo gehen sie ja zur Planetary Defense Konferenz.
Da musst du aber auch unbedingt auch mit so Sonnenbrille hin und so, ne? Schwarzer Anzug, Sonnenbrille und dann, also da will man ja eigentlich schon mal sein, ne? Auf dieser Konferenz, Planetary Defense Konferenz.
Ja.
Und da haben die echt was Geiles gemacht, finde ich, nämlich ein Planspiel, also wie so ein Live-Rollenspiel. Die hatten nämlich ein konkretes Szenario, wo sie gesagt haben, okay, da ist ein Asteroid, der ist auf Kollisionskurs und wir diskutieren jetzt darüber, wie wir uns diesem drohenden Einschlag stellen und was wir tun. Und das ist, dieses Planspiel ist über mehrere Tage gelaufen. Und die Teilnehmer dieser Übung haben halt über diese Tage immer weitere Informationen bekommen über die Bedrohung. Also am ersten Tag, da war der Einschlag noch irgendwie Monate weit weg. Ich glaube sogar so in der Größenordnung ein halbes Jahr oder so. Da waren allerdings die Informationen auch extrem dünne. Ne? Also da gab es halt einen Namen für dieses Teil, der fiktive Asteroid 2021 PDC, entdeckt am 19. April und da wusste man halt, der ist 57 Millionen Kilometer weg von der Erde und dann gab es halt riesige Fehlerbalken, was die Größe betrifft, was die Dichte betrifft, was die Wahrscheinlichkeit betrifft, dass der einschlägt. Also da war die Einschlagswahrscheinlichkeit war da irgendwie vorausgesagt für den 20. Oktober. Ja, dann sind es ziemlich genau 6 Monate. Und die Auftreffwahrscheinlichkeit lag zu dem Zeitpunkt an dem ersten Tag dieser Konferenz bei 5%. Und dann über die Tage, also zweiter Tag, dritter Tag, vierter Tag, wurden die Prognosen immer konkreter und die haben auch Zeitsprünge in diesem Planspiel gemacht. Also am dritten Tag sind die dann irgendwie, glaube ich, 4 Monate weitergesprungen, da waren sie dann nur noch ich glaube, 2 Monate vom Einschlag entfernt. Und die Prognosen wurden immer konkreter. Also dann hieß es erstmal, am ersten Tag wusste man überhaupt nicht, wo der auf der Erde einschlägt. Und dann war am zweiten Tag wusste man schon mal so grob Europa. Und der dritte vierte Tag war dann, ich glaube, so Tschechien, Bayerischer Wald, so die Ecke. Da ist das Ding dann eingetroffen. Und worüber haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann diskutiert, da die 4 Tage bei diesem Planspiel? Die haben dann verschiedene Rollen eingenommen, also Regierungen, Raumfahrtagenturen, Katastrophenschutz, Astronomen, und haben dann diskutiert, wer braucht welche Informationen, wer kann was leisten, welche Raumfahrtagentur hat Möglichkeiten, zum Beispiel dieses Ding abzuwehren, aber wann schickst du dann auch Raumschiffe los, um sowas zu tun? Welche Maßnahmen machen Regierungen? Also wann fängst du an, die Bevölkerung zu beunruhigen, sage ich jetzt mal, und möglicherweise zu evakuieren. Und genau über solche Sachen haben die da diskutiert, was ich erstmal irgendwie total spannend finde. Da wäre ich irgendwie gerne Teil von gewesen, weil das, glaube ich, sehr, sehr faszinierend ist.
Glaube ich auch. Also das ist ja, wie du schon gesagt hast, wie so ein riesiges Live-Rollenspiel.
Ja, genau.
Ne?
Ja.
Und bei Live-Rollenspiel denken viele Leute irgendwie immer an so Mittelalter, Zwerge, Elfen, sonst was. Ne? Aber so ein Live-Rollenspiel kann ja irgendwie auch Kalter Krieg 80er sein oder so.
Ja,
und das geht so ein bisschen in die Richtung.
Was ja beispielsweise der Katastrophenschutz oder das Militär auch ständig macht. Ne? Also du machst ja ständig solche Übungen, wo irgendwelche Verletzten in der Gegend rumliegen und schreien, und du musst dann gucken, wie die einzelnen Gewerke, heißt das da wahrscheinlich nicht, aber also die einzelnen Rädchen ineinander greifen, wenn es dann darum geht, die Situation vernünftig zu retten.
Ja.
Das, was die Wissenschaft, also über Politik, man muss dazu sagen, ich habe mir jetzt versucht, also es gab wenig Ergebnisse, sage ich jetzt mal. Es gibt vereinzelt Ergebnisse von dieser Konferenz, da hätte ich mir gerne ein bisschen mehr gewünscht. Die Unterlagen sind aber auch klasse, kann man sich mal angucken, die habe ich verlinkt, da sind dann so PDFs, das sieht mir alles so aus wie die Ergebnisse, die Tagesergebnisse der Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigt haben, also die sich dann angeguckt haben, wie wahrscheinlich sind denn welche Konsequenzen und was können wir tun. Es ist schon alles sehr, sehr spannend, sich mal anzugucken. Übrigens, auf jeder dieser Dokumente steht natürlich ganz, ganz groß, es ist ein fiktives Ereignis, weil ich mir natürlich vorstellen kann, dass
ja, klar,
die Leute irgendwie natürlich, also Sorge haben, dass das in die falschen Hände kommen kann. Ne?
Ja, das geht schon durch den einen oder anderen Querdenken-Chat. Hier, die haben das alles geplant.
Genau. Überleg mal, da kommt in den nächsten Tagen wirklich ein Asteroid der Erde nah. Dann hast du da natürlich wieder die Verschwörungstheoretiker am Hals.
Ja.
Was ich dann spannend finde, und das ist jetzt, wenn du willst, so ein bisschen das wissenschaftliche Ergebnis, aber auch dann, da wird Wissenschaft natürlich auch schnell wieder zur Politik, und da wollte ich noch schnell mit dir drüber sprechen. Es gab dann die Space Missions Planning Advisory Group, also die Gruppe, die sich darum kümmert, zu beraten, welche Space Missions, welche Weltraummission könntest du starten innerhalb dieses Szenarios, um die Auswirkungen zu verhindern. Also beispielsweise halt irgendeine Raumsonde hinschicken, die dann halt das Teil sprengt oder eben ablenkt über Ionen, Antriebe, Triebwerke oder eben diesen Gravity Tractor, über den ich gerade sprach, also diese über die Gravitation, über die Anziehung. Und das Ergebnis dieser Arbeitsgruppe war dann, dass dann spätestens am dritten Tag der Konferenz war das, glaube ich, da machen die so einen Sprung zum 30. Juni, 4 Monate bevor dieses Ding einschlägt. Das sagen sie da ist es eigentlich zu spät. Es gibt keine Weltraummissionen mehr, die wir da noch rechtzeitig starten können, um den vom Kollisionskurs abzulenken. Also dafür sind diese Zeiträume einfach zu klein. Und das Ergebnis ist dann natürlich, und das wundert natürlich nicht, wenn man weiß, dass die NASA und die ESA dahinter steckt, was wir brauchen, ist möglichst früh möglichst viele Informationen. Das heißt, du musst eigentlich jetzt beobachten, so wie ich es gerade schon eingeführt habe, welche Asteroiden können mal innerhalb der nächsten, weiß ich nicht, 100 Jahre uns mal zu nahe kommen. Die müssen wir auf dem Radar haben und müssen möglichst früh dann schon Abwehrmechanismen installieren oder auf den Weg schicken, dass man die dann halt schon mal vom Kollisionskurs abbringt. Da kann man jetzt drüber diskutieren und können sagen, ja, also dafür, dass die mal treffen könnten, ist das aber viel Aufwand. Aber man muss ja auch sagen, der mögliche Schaden ist ja auch riesig. Und dann müsste man natürlich sich überlegen, wie viel ist uns das wert? Dass die ESA natürlich sagt, wir brauchen mehr Geld, um solche Teile zu charakterisieren, zu beobachten und möglicherweise auch abzulenken, ist natürlich jetzt nicht ganz erstaunlich, aber trotzdem kann man sich natürlich überlegen, ob wir als Gesellschaft sagen wollen, ja, in die Richtung sollten wir vielleicht gemeinschaftlich, nicht jetzt irgendwie nur die ESA oder nur die NASA, sondern vielleicht als Weltengemeinschaft gemeinsam ein Auge drauf haben. Und was Sie als letzter Kommentar noch beklagen ist, das können Sie in Ihren jetzigen Strukturen halt nur sehr, sehr schwer machen, weil Sie bekommen eben nur so Jahres- oder Zwei-Jahres-Planungen hin. Ne? Also die kriegen halt immer Geld für ein Jahr, zwei oder für einzelne Missionen bewilligt. Aber gerade wenn es um diese Asteroiden geht, müsstest du eigentlich viel längere Zeiträume ins Auge fassen. Also sagen, so, wir bauen jetzt mal ein System auf, was einfach mal die nächsten 50 Jahre misst oder keine Ahnung, 20 Jahre, um schon mal zu sondieren, wie viele sind denn da wirklich unterwegs, die uns mal gefährlich sein können und wie viel Abwehrmechanismen wollen wir installieren, damit wir die auf Startrampen schon mal haben?
Die, ich glaube, die Frage ist da immer so, wer bezahlt das denn? Ne, also das ist halt eine Geldfrage am Ende, klar. Oder?
Ja, aber das ist ja eigentlich
also,
blöd.
Wie groß, das ist halt, das ist so ein bisschen das typisch Menschliche, wenn da nicht irgendwie mal eine größere Gemeinschaft hingeht und sagt so, wir nehmen dafür jetzt ein nennenswert Geld in die Hand, sagen halt alle anderen so, ja, soll das doch jemand anders machen, ne?
Ja, genau, das wäre natürlich irgendwie schade, ne, weil, also, ist ja schon wirklich erstaunlich, dass, also das Militärbudget haben wir ja schon oft angeführt, ne? Aber da hat die USA sich halt ein unglaubliches Militärbudget gönnt für eine potenzielle Gefahr, die scheinbar da draußen ist. Aber für diese ultimativen Killer-Asteroiden haben wir halt im Moment nix. Noch nichts in der Hinterhand.
Ja,
ne?
Das ist, ja.
Also würde ich ja gerne mal, abgesehen davon, dass wir dadurch auch noch Dinge lernen, also wenn wir lernen, da diese Asteroiden zu untersuchen, lernen wir ja auch noch andere Sachen daraus, aber wissenschaftlich fände ich es ja auch noch faszinierend, ne? Aber naja, gut.
Ja. Nun, ja,
genau. Das war das erste Thema. Ich wäre gerne auf dieser Konferenz gewesen, wollte ich damit sagen.
Ja, ich auch. Das ist also, das klingt wie gesagt so ein bisschen nach Live-Rollenspiel.
Absolut.
In der Jetztzeit. Aber egal. Ja, hätte ich auch gern gesehen.
Du hast mir hier zum Geburtstag hast du mir ein kleines Körbchen aus Lakritz hingestellt. Ne? Und, ich habe es übrigens geschafft. Du warst ja so gemein und hast mir das zwei Wochen vor meinem Geburtstag hier vorbeigebracht. Ja. Ne? Ich bin nicht dran gegangen. Ich bin in all den Tagen bin ich nicht dran gegangen.
Wow.
Aber jetzt steht's hier und mittlerweile war ich natürlich seit meinem Geburtstag dran, aber jetzt habe ich habe ich einen Moment gedacht, wenn du jetzt mit deinem Thema anfängst, könnte ich mir doch so ein kleines.
Schnell heimlich was essen, ne? Das heißt, ich werde jetzt ganz viele Fragen stellen.
Ja, genau, ich habe es dir immer so vorgeworfen. Nee, ich versuch's. Ja. Ich versuch's nicht zu machen.
Hast du davon schon die Lakritz in Schokolade probiert?
Ja, sehr lecker.
Man denkt erst so, Lakritz mit Schokolade drumherum, das
geht.
Kann nicht. Und
das geht
sehr gut. Das geht sehr, sehr gut.
Das ist eine gute Idee, davon gönne ich mir jetzt ein, weil der ist schnell weg. Der ist schneller weg.
Da sind ja zwei verschiedene. Mhm. Ne? Einmal die so Gülden mit Schokolade drumherum und dann sind da welche, die sind mit Schokolade und dann mit Samyak-Pulver noch bestäubt. Beide super. Da war sehr, sehr viel. Jetzt habe ich selber Bock auf Lakritz und ich habe nichts für mich hier behalten. Das ist tragisch. Meine Frau reicht mir gerade Samyak-Pastillen.
Oh nein.
Das ist nicht das Gleiche. Naja, okay. Ich mach einfach mal weiter und rede in der Zeit mal. Ich muss dich aber tatsächlich am Anfang ein paar Sachen fragen, aber nicht viel. Thema 2, die Panels in Nachbars Garten. Ihr renoviert ja gerade, ne? Also das Haus. Und du hattest, glaube ich, schon bevor ihr mit dem ganzen Renovieren und so angefangen habt, mal von eurer Heizung erzählt. Und ich glaube, in der letzten Folge auch noch von der Heizung in dem Ausweichhaus, in dem ihr euch gerade aufhaltet. Die gute Ölheizung, die leer ist, wo man dachte, ach, da braucht man jetzt nichts mehr, wird ja nicht mehr kalt.
Ja, das, naja, ist, das ist lustig, genau. Das Öl ist alle gegangen und wir haben, die soll ja ausgetauscht werden und da wollten wir jetzt kein Öl mehr nachbestellen, weil das kann man ja auch nur in größeren Mengen und das wollten wir jetzt nicht mehr machen. Erfreulich dann zu sehen, habe ich gestern die Statistik gesehen, das war der kälteste April seit 30 Jahren. Und ich habe den gesamten April ohne Heizung ausgehalten. Das ist wirklich, das ist wirklich.
Aber jetzt ist besser, also jetzt ist egal, ne? Weil jetzt braucht er die Heizung nicht mehr, oder?
Es wird ja jetzt warm.
Ja, nee, ja, es wird ja jetzt warm.
Ich hoffe, es
wird
jetzt warm.
Aber in eurem Haus, das ihr gerade wirklich einmal komplett kernsaniert quasi, wie war das da mit eurer Heizung? Was habt ihr da oder hattet ihr da?
Da war auch eine Ölheizung drin, ja.
Genau, da hatten wir auch aus der, ich erinnere mich noch dran, als es darum ging, die auszutauschen, ganz, ganz viel Feedback so aus der Hörerschaft, was sich denn lohnen würde. Weil was für eine Heizung man verbaut, ist ja extremst von der Lage und vom Haus auch abhängig, ja, ne? Also was da geht und was sich lohnt, ob eine Wärmepumpe wirklich sinnvoll ist, ob Solarthermie oder was auch immer. Was habt ihr jetzt am Ende in der Wohnung oder in
also
dem Haus?
Also wir hätten gerne eine Wärmepumpe gehabt, hätten wir uns gerne gekauft, aber das Problem ist, dass wir keinen Niedertemperaturkreislauf hatten. Und jetzt haben wir als ersten Schritt erstmal zugesehen, dass wir den uns einbauen, also um dann perspektivisch, weil uns ist jetzt das Geld ausgegangen, perspektivisch dann irgendwann auf eine Wärmepumpe übergehen zu können.
Ah, das heißt, du brauchst sowas wie eine Fußbodenheizung?
Genau, also braucht man nicht übrigens, ne? Also du kannst auch, wir haben auch mit Leuten gesprochen, die gesagt haben, nee, Wärmepumpe, wir rechnen mal das für ihr Haus aus und dann kommen ganz, ganz viele Kennzahlen und dann gibt es natürlich Leute, die dir sagen, ja, dein Haus ist gut isoliert, das passt und ansonsten heizen wir halt mit Strom zu und das war uns allerdings ein bisschen unsicher und ganz viele andere haben uns dann geraten, nee, das ist keine gute Idee bei euch, bei eurem Haus.
Ja.
Und deswegen müssen wir diesen Weg zur Klimaneutralität unseres Hauses müssen wir jetzt in mehreren Etappen gehen. Also wir haben jetzt erstmal den Fußbodenheizung eingebaut, damit wir auf niedrige Temperatur gehen können und so weiter, ja.
Okay, also wir haben in der Wohnung, in der wir gerade wohnen, also in unserem Türmchen, der ist ja auch so isolationstechnisch ein Albtraum, wenn man das mal so nett sagen möchte.
Sind dicke Wände, oder? Müsste das nicht gut isolieren?
Aber das war dann auch. Das ist die komplette Isolation, ne? Dicke Wände aus halt hier aus Ziegeln. Ich glaube auf unserer Höhe noch knapp 80 Zentimeter teilweise die Wandstärke. Aber wie gesagt, das war dann auch. Ne? Mehr Isolation ist nicht und mehr Isolation wird hier auch nicht drankommen. Weil, denk mal, ne? Der Turm ist halt irgendwie etwas über 100 Jahre alt. Und wir haben, als wir die Wohnung hier gekauft haben, war hier zum Glück gerade die Heizung ausgetauscht. Also die Heizung, die wir jetzt haben, ist von 2018. Die ist also gerade mal 2 Jahre alt, was ganz gut ist. Also zumindest die Heizung an sich. Und wir haben eine Fußbodenheizung, das heißt auch Niedertemperatur. Allerdings ist es eine Gasheizung. Ich weiß aber auch ehrlich gesagt nicht, also wenn wir die irgendwann mal austauschen, das wird jetzt, wie gesagt, noch ein bisschen in die Zukunft gehen, weil die ist ja gerade quasi erst neu, was hier überhaupt möglich ist. Also ich weiß gar nicht, so eine Wärmepumpe, geht das im 4., 5. Stock auch noch mit allem drum und dran oder?
Das weiß ich jetzt nicht. Also, aber auch da gibt es ja Unterschiede. Du kannst ja auch Erdbohrungen beispielsweise machen. Dann hast du ja andere Möglichkeiten, als wenn du eine reine Luftwärmetauscher machst. Ne? Also wir hätten hier in den Boden keine Bohrung machen dürfen. Ich habe ehrlich gesagt vergessen, aus welchen Gründen. Wir müssten so einen Lufttauscher haben. Da wüsste ich jetzt nicht, was dagegen sprechen würde, den auch in die 5. Etage zu leiten oder da oben gleich zu installieren.
Aber der müsste ja irgendwo stehen, ne? Also außen am Haus dürfte er nicht dran sein, Denkmalschutz.
Ah.
Ne? Da hast du wieder das Problem, also du kannst hier ja nicht einfach an dieses Landmark kannst du ja nicht einfach draußen eine Klimaanlage dran zimmern. unten hinstellen kannst du sie auch nicht, weil unser Grundstück endet 20 Zentimeter nach der Außenmauer.
Ja, krass.
Der Rest des Grundstücks gehört der Stadt. halt. Hm, ne? Okay. Uns gehört quasi nur das Grundstück, auf dem unser Turm steht, so also im Wesentlichen. Oder ein Teil davon. Also, ne, lange Rede, kurzer Sinn. Das Umbauen zu klimafreundlichen Häusern, sei es jetzt Heizung, Stromgewinnung oder sonst was, ist immer eine individuelle Frage, die von vielen Sachen drumherum halt abhängt.
Auf jeden Fall, ja.
Also zum Beispiel unser guter Freund der Pablo hat ja, als er sein Haus komplett kernsaniert hat, hat er sich ja eine große Solaranlage aufs Dach gepackt und damit auch seinen Tesla gelegentlich geladen. Also nicht komplett, aber ein Großteil davon ging in den Tesla rein. Mhm. Kann man auch machen. Ne? Ihr habt keinen Solardings bei euch auf dem Dach, oder?
Nee, noch nicht, aber wir haben natürlich schon ein paar Sachen vorbereitet. Auch da ging uns natürlich das Geld aus, aber wir haben jetzt zumindest schon mal Leitungen gelegt, sobald wir wieder Geld haben, da weitermachen zu können. Weil das ist natürlich das, was wir als nächstes machen wollen. Also Solar auf dem Dach und früher oder später, weil wir hauptsächlich kurze Strecken fahren, dann auch irgendwann ein E-Auto. Aber halt auch erst, wenn das alte Auto kaputt ist, weil neue Autos kaufen ist ja immer eine Umweltsünde. Also da warten wir erst, bis das kaputt ist. Da muss ich auch nochmal sagen, das ist wirklich ein Schmerz, ne? Wenn du irgendwie losgehst und sagst, wir wollen keine Ölheizung mehr haben, welche Alternativen gibt es? Dann lässt du dir halt von Leuten das ausrechnen und Wärmepumpen kosten viel Geld, ne? Also du nimmst auch noch viel, viel Geld, wenn du das machen willst, erstmal hast du dann diese Unsicherheit, wenn du sagst, unser Haus ist gar nicht neu und energetisch so hundertprozentig, das müsste man eigentlich erstmal renovieren, dann kostet die Wärmepumpe halt viel, viel Geld, ne? Und dann sitzt du bei so alteingesessenen Heizungsbauern und die sagen, ja, warum nehmen sie denn nicht Öl? Das kostet sie einen Bruchteil, ne? Also ich weiß nicht, so einen Ölbrenner kriegst du halt für ein paar tausend Euro wieder eingebaut. Ist ganz modern, neu, hält für 20 Jahre oder was die dir dann sagen. Und dann sitzt du da, nee, aber ich will für 30.000 oder 40.000 den Wärmetauscher. Also ist doch einfach schon mal scheiße, dass die bessere Technologie so viel teurer ist. Ne? Das kann doch einfach nicht sein.
Der Anreiz ist halt zu gering. Und da sind wir genau bei dem Punkt, den ich vorhin mit den Hybridautos angesprochen habe. Es muss ja auch politisch gewollt sein und dann auch nicht nur politisch gewollt, sondern auch sinnvoll umgesetzt. Ne? Dass man irgendwie sagt, okay, wir subventionieren das Zeug so, dass jetzt die Wärmepumpe am Ende nicht wesentlich teurer ist, als wenn du dir eine Ölheizung da reinbaust.
Ja, das ist so. Da sind wir ein bisschen weit von entfernt.
Ja, leider. Aber wie gesagt, ich halte es ja auch für ein Unding, warum werden Solaranlagen nicht mehr gefördert?
Naja.
Also nicht mehr in dem Umfang. Warum macht man so eine Förderung und lässt die auslaufen? Warum läuft sowas aus? Haben wir zu viele Solaranlagen in unserer Gegend oder was?
Nee, Ziel ist noch nicht erreicht. Wir sind noch nicht CO2-neutral als Gesellschaft. Ja.
Also vielleicht kann mir das jemand erklären, was ein sinnvoller Grund ist, warum man solche aber vielleicht gibt es ja wirklich irgendeinen sinnvollen Grund, warum man sagt, das wird jetzt nur für 10 Jahre gefördert und nicht, das ist generell, das wird immer gefördert.
Das macht keinen Sinn. Du stampfst sogar Arbeitsplätze dadurch ein, dass du die Förderung auslaufen lässt, genauso wie bei der Windkraft. Ich glaube nicht, dass das Sinn macht. Bin ich gespannt. Ja, schreibt uns, erklärt uns, warum das so ist, warum die Förderung ausläuft. Außer Lobby.
Ja, es stellt sich ja trotzdem die Frage, was ist denn für dich persönlich ein Anreiz, so eine Solaranlage dir aufs Dach zu hämmern? Aktuell oder generell. Was wäre der Anreiz? Warum? Also, warum macht man das? Wie lange dauert das, bis sich so ein Ding amortisiert hat?
Ja, das ist schon lange, ne? Irgendwie so was in Größenordnung 10 Jahre oder so, knapp drunter, würde ich schätzen. Jetzt, wo du mich das so konkret fragst, ne, ich muss dazu sagen, wir haben Biostrom, ne, Ökostrom. Das heißt, wenn man dem alle so glauben mag, ist der CO2-neutral. Also ich werde dadurch nicht klimaneutraler, dadurch, dass ich mir Solarzellen aufs Dach hämmer. Vielleicht im Gegenteil, dadurch, dass die Dinger auch noch produziert werden müssen, ist das erstmal wieder ein Köfferchen, CO2-Köfferchen, was auf meine Rechnung mit draufkommt. Ich glaube, wenn ich ehrlich bin, müsste ich antworten, Statussymbol. Das wäre für mich wirklich so eine Nummer, ich will zeigen, dass das der richtige Weg ist und deswegen mache ich es.
Ja, das ist, also, ne, das ist ja eine gute Frage, ne? Also generell für Eigentümer, also es geht hier generell nur um Eigentümer von Häusern. Ich glaube, wenn du Eigentümer, also generell geht es erstmal nur um Eigentümer und dann auch, glaube ich, nur um Eigentümer von Häusern, weil wenn du Eigentümer einer Wohnung bist in einer Hausgemeinschaft, ich glaube, also je nachdem, wie viele Parteien da drin sind und seien es nur 4 oder 5, bis du das durch die Eigentümerversammlung durch hast, da wirklich eine Solaranlage, ist, glaube ich, relativ unwahrscheinlich oder schwierig. Mhm. Sagen wir so, mindestens schwierig. Aber jetzt als Eigentümer eines kleinen Häuschens, irgendwo am Stadtrand oder in der Innenstadt oder sonst wo, was ist der Anreiz für dich, so ein Ding aufs Haus zu packen? Du sagst Statussymbol.
Gut, und der zweite könnte ich natürlich jetzt sagen, ja, dann bin ich irgendwann autark. Ne? Also ich muss keinen Strom mehr bezahlen, weil ich meinen eigenen Strom ernte. Das ist natürlich auch schon sweet. Also insbesondere, wenn du dann dadurch auch noch deine Mobilität abdecken kannst, also wenn du dann auch noch dein Auto mit deinem eigenen Strom betankst, dann wird es natürlich schon charmant. Muss ich sagen.
Ja. Das, also die Gründe, warum man sowas macht oder nicht macht, können ja vielfältig sein. Ne? Und dann ist jetzt auch noch die Frage, ist es, wovon ist das abhängig, ob du dir so eine Solaranlage aufs Dach haust oder nicht? Ne? Und genau diese Frage, wovon das abhängig ist, ob das ein Statussymbol ist, ob das irgendwie davon abhängig ist, ob du ein hohes Einkommen hast und so weiter, genau diese Frage haben sich ein paar Forscher gestellt und mal genauer versucht zu untersuchen. Und zwar Forscher vom Potsdamer Institut für Climate Impact Research, also für Klimafolgen. Climate Impact Research, wie kann man das am besten übersetzen?
Klimafolgenabschätzung, oder?
Ja, irgendwie sowas, weiß ich nicht. Könnte ich auch mal nachgucken, das Ding ist in Potsdam, also wird auch in Deutschland.
Ich glaube, die heißen wirklich Institut für Klimafolgenabschätzung.
Auf jeden Fall sind da ein paar Wissenschaftler hingegangen und haben sich mal gefragt, wovon ist das denn abhängig, ob ich jetzt als individuelle persönliche Entscheidung mir so ein Ding aufs Dach hau oder nicht.
Okay. Ne?
Denn ob wir es als Gesellschaft schaffen, Klimaschutz halt bewusst zu betreiben, hängt am Ende ja von solchen individuellen Entscheidungen ab. Ne? Wobei ich jetzt nicht sagen will, dass man die Verantwortung da irgendwie auf den Verbraucher abwälzen darf oder sollte. Ne? Das muss schon politisch gewollt sein am Ende, also da ist der Hebel größer. Aber man kann sich ja berechtigt mal die Frage stellen, von welchen Faktoren ist es abhängig, ob ich mir als Person so ein Ding jetzt zulege oder nicht zulege. Ne? Also ja, gibt es da irgendwie Messgrößen?
Zumal man dann ja vielleicht sogar die politischen Maßnahmen gezielt einleiten kann, ne? Wenn man sieht, woran liegt das.
Genau.
Es heißt übrigens, dass Potsdam Institut für Klimafolgenforschung. Also,
Klimafolgenforschung, okay. Die haben ein Paper rausgebracht mit dem Titel Decay Radius of Climate Decision for Solar Panels in the City of Fresno. Also in den USA haben die sich das Ganze angeguckt. In der Stadt Fresno. Erschienen ist die Studie in Nature Scientific Reports am 21.04. Und die haben dort mal geguckt, welche Gründe es überhaupt gibt, dass jemand für sich individuell die Entscheidung trifft, ich will so ein Solarding auf meinem Dach haben. Ne? Mhm. Bekannte Faktoren, also aus anderen Studien, sind so etwas wie, mein Nachbar hat auch eine.
Das ist bestimmt der stärkste.
Also,
die Nachbarn fahren schon wieder in Urlaub, wir müssen in Urlaub. Die Nachbarn haben ein neues Auto, wir brauchen ein neues Auto. Also, das ist der stärkste Incentive, der Nachbar auch.
Das ist schön. Schön, du hast das Thema vorweggenommen, danke.
Ernsthaft, oh Gott.
Ja. Ja, wirklich. Also gehen wir es trotzdem mal durch. Ja, bekannte Faktoren sind geografische Effekte. Ne? Sowas wie, ich sehe, mein Nachbar hat auch so ein Panel auf dem Dach, will ich auch haben. Ne? Das ist ein, also geografische Nähe. Andere wären sowas wie soziale Netzwerkeffekte. Ne? Also, dass Freunde reden darüber, Menschen aus der sozialen Peer Group haben sowas. Ne? Also wie, weiß nicht, du arbeitest an der Uni und andere Leute aus deiner Forschungsgruppe haben auch so ein Ding auf dem Dach. Ne? Also Leute aus deiner sozialen Peer Group, was jetzt Einkommen, Bildung und ähnliches angeht, ne? Ist ein anderer Effekt als die pure geografische Nähe. Dazu sehen wir nachher auch ein. Das Problem ist, zwischen diesen Effekten zu unterscheiden, ist gar nicht so leicht. Ne? Denn Leute aus sozial und demografisch bzw. ökonomisch ähnlichen Gruppen wohnen auch gerne häufig
zusammen. Ja.
Richtig, genau. Die, also ne, die klumpen häufig. Das klassische, der gute Stadtteil und der schlechte Stadtteil.
Das stimmt, ja.
Um um das mal ein bisschen genau zu untersuchen, was jetzt ein ausschlaggebender Grund sein kann, warum man sich so ein Solarpanel aufs Dach hämmert oder auch nicht, haben die Forscher, wie gesagt, wie es im Titel auch schon war, sich an der Stadt Fresno in den USA ein bisschen genauer angeguckt. Warum genau da? Weil es da genug Daten gab. Und zwar zum einen hochauflösende Satellitenbilder, auf denen man die Verteilung von Solarpanels auf den einzelnen Häusern sehen kann, also eine Geolocation für die Solarpanel. Und zusätzlich noch die Geolocations verschiedener Adressen und Schuldistrikten. Also aus den Datensammlungen von verschiedenen Schuldistrikten und dem Zensus. Also die haben verschiedenste Datenbanken zusammengewürfelt und konnten dann durch die Geolocation sehen, okay, Person X wohnt dort. Diese Person hat eine Solaranlage, hat ein Einkommen von XY, hat so und so viele Kinder, die gehen zu der und der Schule und so weiter und so weiter.
Ja, krass, okay.
Schon ein bisschen gruselig, ne? Und erschreckend, was man so rauslesen kann, wenn man verschiedene Datenbanken zusammenliest. Also wahrscheinlich kannst du da noch viel mehr rauslesen. Hatten wir ja schon häufiger als Thema. Aber hier waren halt genug Daten da, ne? Du hattest, du konntest sehen, wo gibt es welche, wo gibt es keine und in welche sozialen Gruppen gehören die Leute. Ne? Also plötzlich weiß man, wer hat eine Solaranlage, wie alt sind die Leute, wie ist der Familienstand, wie viele Kinder, was für ein Einkommen und so weiter und so weiter. Mit den Daten haben die Forscher jetzt versucht, die einzelnen Parameter, die Einfluss auf das Vorhandensein der Solaranlage oder das Nichtvorhandensein der Solaranlage haben, halt zu trennen. Also gibt es eine Korrelation mit dem Familienstand, mit Kindern, mit Einkommen, mit irgendwie der sozialen Peer Group, auch wenn die lokal nicht beieinander wohnt, weil das kann man da ja dann auch sehen, ne? Wenn die Kinder in die gleiche Schule gehen, weißt du, die Leute haben irgendwie miteinander zu tun, auch wenn die nicht der gleichen Einkommensklasse zum Beispiel angehören und so. Das konnte man so ein bisschen abgleichen. Man hat natürlich einen riesigen Wust an Daten und jede Menge Korrelationen, die eventuell nicht Kausalitäten sind und so weiter und so weiter. Um das ein bisschen zu trennen, haben die verschiedene Machine Learning Algorithmen über die Daten drüber gehämmert, wenn man so sagen. Genau. Und haben da verschiedene Randparameter definiert, die halt sich zum Beispiel von dem Algorithmus betrachtet werden sollten. Eine unter anderem die Entfernung beziehungsweise die Dichte an Solarpanel in Abhängigkeit von der Entfernung zum eigenen Haus. Ne, also wie viele Solarpanel gibt es auf den Nachbardächern in einem Umkreis von 200 bis 1200 Metern? Ne? Und wie groß ist der Einfluss dieser Solarpanel-Dichte in Abhängigkeit des Radiuses mit der Wahrscheinlichkeit, dass ich selber auch ein Solarpanel auf meinem Dach habe? Ne? Also, ja,
interessant.
Also wie hoch ist die, ist meine Bereitschaft oder ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich ein Solarpanel habe, hoch, wenn in meiner direkten Nachbarschaft auch welche sind und wie weit reicht das, ne, wenn das ein Effekt ist? Das Ergebnis hast du vorhin schon vorweggenommen, ne? Die Dichte an Solaranlagen in meiner direkten Umgebung ist mit Abstand die beste Möglichkeit vorherzusagen, ob jemand auch eine Solaranlage hat oder nicht. Also die Dichte und die Nähe, also das Panel in Nachbarsgarten ist der mit Abstand, und zwar mit großem Abstand, höchste Hinweis darauf, ob du auch eins hast oder nicht. Man kann sogar sehen, dass die Bereitschaft mit dem Radius abnimmt, ne? Oder besser gesagt, der Einfluss nimmt ab. Also ab einer Entfernung von 210 Metern fällt der Einfluss der Dichte der Solaranlagen auf die Wahrscheinlichkeit exponentiell ab. Ne? Also ob du dir so ein Ding aufs Dach hämmerst oder nicht. Das heißt,
aber das ist ja jetzt wirklich interessant. Also ich hat das ja gerade mehr so im Scherz gesagt, ne? Also dieser Neid, ne? Wenn der Nachbar das hat, dann müssen wir das auch haben. Ne? Also das ist jetzt nichts, wie meine Frau und ich, wie wir leben, aber das ist ja so ein Klischee, was man immer sieht. Ne? Also man steht am Fenster und guckt, oh, die fahren schon wieder in Urlaub. Aber jetzt bei den Solarzellen ist natürlich dann wirklich interessant die Frage, warum das so ist, ob das wirklich so eine Art Statussymbol ist, dass du siehst, okay, die machen das Richtige, jetzt müssen wir auch, also ob das aus so einem schlechten Gewissen raus ist oder ob grundsätzlich Leute Solarzellen spannend finden, aber sagen, aber dann sieht mein Haus so scheiße aus, was ich ja jetzt nicht so empfinden würde. Ich fände es ja Hightech, ja. Wenn ich die Dinger drauf hätte. Aber wenn du dann siehst, ah, naja gut, aber die Nachbarn haben das auch alle, dann kann ich das ja auch machen. Also was da noch tiefer zugrunde liegt.
Ja, vielleicht wirst du auch einfach häufiger dran erinnert, ne? Wenn du aus dem Haus gehst und siehst so, oh ja, Solaranlage, stimmt, da war was.
Oder du bist motiviert, dich mal zu informieren, ne? Wenn du sagst, okay, ja, hier der Nachbar, der verdient ja auch nicht mehr Geld als ich, also der hat so ein Ding, das scheint also irgendwie machbar zu sein, dann frage ich den mal und der sagt, das ist klasse, ich zahle keinen Strom mehr. Also das kann man sich schon vorstellen.
Aber wie gesagt, das gilt nur in deinem direkten Umfeld. Sobald du über 200 Meter dich von deinem Haus entfernst, da kann die Dichte noch so hoch sein, das hat dann weniger Einfluss. Also dann nimmt das exponentiell ab, ob das noch Einfluss auf dich hat oder nicht. Wahrscheinlich, weil du dich da weniger aufhältst. Ne?
Und dich auch ganz anders zugeordnet fühlst. Ne? Also die Häuser hier in unmittelbarer Umgebung, da habe ich einen Bezug zu. Da kenne ich die Menschen, ich weiß, wie die heißen. Ich kann auch, ich kenne auch Schicksale oder positive Schicksale, Glücksmomente, also wenn da einer heiratet oder so, wir wissen halt, wer das ist. Gehst du eine Häuserreihe weiter, wird schon sehr schwierig. Noch eine Häuserreihe weiter ist vorbei. Also was die machen, die erkenne ich nicht mal wahrscheinlich.
Ja, also die haben hier in der Studie rausgefunden, ab einem Radius von 500 Meter konnten die Forscher kaum noch einen Effekt feststellen. Krass, also so ein Ansteckungseffekt quasi. Wie stark dieser Einfluss ist, ne? Also es hat einen Einfluss, wenn viele in deiner Nähe sind, wie stark dieser Einfluss auf deine persönliche Entscheidung ist, also auf die Wahrscheinlichkeit, dass du auch so ein Ding auf dem Dach hast, ist wiederum modelliert oder beziehungsweise abhängig so ein bisschen von Randbedingungen und zwar von deinem Einkommen, also von deiner, man könnte ja sagen, von deinem sozialen Rang, wenn man das ins Einkommen koppeln möchte. Je wohlhabender du bist, desto geringer ist der Einfluss, den du hast.
Oh, echt? Wenn du mich da jetzt gefragt hättest, wäre ich mir gar nicht so sicher gewesen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute mit höherem Einkommen etwas weniger nach rechts und links gucken, was andere machen. Auf der anderen Seite haben die natürlich auch erstmal die finanziellen Möglichkeiten, sowas zu realisieren. Ne? Ja. Von daher wäre ich jetzt gar nicht so sicher gewesen, in welche Richtung das korreliert. Ah, interessant,
also
okay.
Ist wohl nicht sehr stark, aber ist auf jeden Fall messbar. Untersucht wurden ja Einkommen von $42.000 bis $80.000. Ne? Also bei den geringer Verdienenden, ne? Da ist der Einfluss ein bisschen höher. Allerdings muss man sagen, haben die Forscher auch gesagt, spielt hier noch rein, dass die Leute mit höherem Einkommen in eher nicht so dicht besiedelten Gebieten leben.
Ah.
Ne? Das heißt,
ist diese Rückkopplung auch geringer. Ne? Ja.
Genau, das könnte sich auch dadurch rausheben.
Ja. Stimmt, also ab einem gewissen Einkommen hast du im Umkreis von 500 Leuten natürlich keinen anderen mehr wohnen.
Ja. Ja. Wobei, ob dafür 80.000 Dollar ausreichen, weiß ich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Ja, was ganz interessant ist, entgegen einer anderen älteren Studie in Deutschland konnten die Forscher hier keinen starken Zusammenhang zwischen den sozioökonomischen Randbedingungen finden. Also ob du viel Geld hattest oder nicht, war generell, hatte nicht so viel Einfluss oder bei weitem nicht so viel Einfluss, wie halt die Nähe anderer Solaranlagen einen Einfluss auf dich hatte. Also wie groß der Einfluss ist, ist interessant. Also man kann mal ins Paper reingucken, das Open Access. Die Graphen dazu wurden reingezoomt und zwar wurden alle Faktoren halt irgendwie um Faktor 100 war es, glaube ich, müsste selber nochmal reingucken, vergrößert dargestellt in der Grafik, außer der Radius, weil der so viel mehr Einfluss hat als der ganze Rest. Hätte ich auch nicht gedacht. Also in erster Linie ist es tatsächlich, hat dein Nachbar eine Solaranlage, ist die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwann eine hast, auch deutlich, deutlich höher.
Ich habe eine geile Idee. Ich rufe die Kanzlerin an und sage ihr, Förderung komplett einstellen für Solaranlagen, aber alle im Umkreis von 500 Meter spendieren wir jeweils eine. Also
jetzt sind wir bei dem, was die Folgen davon sind. Also eine Möglichkeit, den Solarausbau halt zu fördern, wäre es, gezielt einzelne Solaranlagen zu säen in Gebieten, wo wenige sind.
Ja, genau, das wäre jetzt auch meine Idee. Ist zwar, nein, das ist natürlich nicht meine Idee. Ich würde das ja natürlich subventionieren. Ja, aber ganz offensichtlich, ne, das wäre natürlich spannend. Da wäre gut eingesetztes ja. Geld dann offensichtlich.
Mhm. Mhm. Oder man baut irgendwann Solarattrappen. So aufblasbare. Genau.
Du mietest Dachflächen, wo du die Dinger nur so drauflegst, so wie Werbeplakate. Ne? Ja, gute Idee.
Ja, das war's. Das war das Thema.
Ja, spannend. Tja, ich werde auch bald, irgendwann werde ich bald, in einem der nächsten Schritte wird das bei uns kommen.
Was kostet so ein Ding mittlerweile eigentlich? Ich weiß nicht. Also hängt wahrscheinlich auch noch von Dachfläche ab, genau. Dachart und so weiter aber.
Genau, wir hätten die eigentlich ganz gerne auf der Garage, weil das besser dahin passt. Aber das habe ich mir ehrlich gesagt noch nicht so konkret ausrechnen lassen. Aber wir wären tatsächlich hier in der Umgebung mit die Ersten, wenn nicht sogar, ich überlege gerade, also im Umkreis von 500 Metern wüsste ich nicht, dass hier welche stehen. Also ich könnte so ein Nukleus sein. Also liebe Bundesregierung, falls ihr mich, wenn ihr die Hälfte übernehmt, fange ich morgen an zu bauen. Nee, selbst dafür habe ich kein Geld. Na gut, aber spannendes Thema, super.
Ja.
Dann machen wir mal schnell ein kleines Experiment, nachdem wir jetzt schon so viel über Wissenschaft gesprochen haben. Ich saß neulich am Frühstückstisch und die Kinder, wie so Kinder sind, fingen dann irgendwann mal an, Dönekes nicht zu machen, aber sich, also selber sich Experimente auszudenken. Nämlich, sie saßen da und haben den einen Arm nach oben gestreckt und den einen anderen Arm nach unten, also unten einfach liegen lassen. Und fanden das ganz spannend, sich die Hände anzugucken. Und da siehst du ja, also selbst ich war ehrlich gesagt wieder ein bisschen erstaunt, also wenn du das eine Minute machst, sehen die Arme, Hände ja völlig unterschiedlich aus, ne? Also der Arm, der nach oben gestreckt wurde, der ist halt komplett weiß eigentlich, und die Hand, die nach unten hing, die ist halt schön rot und du siehst halt auch die Adern, die so richtig vorher, die man dann deutlich erkennen kann, ne? Und du merkst auch einen Temperaturunterschied, wenn du die anfasst, ne? Die Hand, die nach oben war, die ist halt kälter. Was natürlich damit zusammenhängt, dass nach oben halt etwas schwerer durchblutet wird und das Blut eher nach unten fällt und deswegen der Arm unten halt besser mit Blut versorgt wurde. Also davon waren die Kinder fasziniert, aber mir fiel dann wieder was ein, was ich mal ausprobiert hatte und was ich eben als Experiment auch toll fand und den Kindern dann auch zeigen konnte, denn wir lernen dabei ein bisschen was über die Art und Weise, wie durch unser Körper das Blut getrieben wird. Also angetrieben natürlich vom Herzen, ne? Jede Minute wird das gesamte Blut einmal durch unseren Körper gepumpt. Und dabei sind natürlich wichtig, dass auch eben so etwas entferntere Regionen erreicht werden, wie die Fußzehen oder die Finger beispielsweise. Und es ist natürlich auch wichtig, dass du wirklich diesen Kreislauf etablierst, ne? Also ein Hin- und Rücktransport, weil du willst ja die Muskeln in den und die Zellen, du willst ja mit frischem Blut versorgen. Da soll ja Sauerstoff drin sein und du willst halt das verbrauchte Blut sicher abtransportieren. Und da bekommt das Herz halt Hilfe, nämlich durch Venenklappen beispielsweise und einen Effekt, den man Muskelpumpen nennt. Aber mir geht es hier vor allem erstmal um die Venenklappen, die dafür verantwortlich sind, dass das Blut auf diesem Kreislauf bleibt, also in die richtige Richtung fließt in gewisser Weise. Und das kann man eben mit einem sehr, sehr schönen kleinen Experiment verdeutlichen, was ich dann mit den Kindern gemacht habe und gedacht habe, ach, das könnte man hier auch nochmal erzählen. Also man lässt eine Hand runterhalten, also du lässt jetzt erstmal so die eine Hand, rechte Hand runterbaumeln vom Körper und das machst du eine gewisse Zeit und da reicht eine Minute oder wahrscheinlich sogar viel weniger Zeit. Lassen noch einen Moment runterhängen, aber ich sag dir schon mal, wie wir gleich weitermachen. Wenn wir die Hand jetzt gleich auf den Tisch legen, dann wirst du halt diese bläulichen Venen sehen, ne, die du, wenn du die Hand auf den Tisch flach legst. Also bei mir sehe ich zumindest relativ deutlich die fetten blauen Venen, die sind bei mir deutlich.
Kommt wahrscheinlich darauf an, wie fett man ist.
Das kann sein, ja, aber ja. Ich weiß nicht, sollte man, glaube ich, im Allgemeinen sollte man da etwas sehen.
Okay.
Jetzt legen wir die Hand flach auf den Tisch und den Handrücken nach oben und ich sehe jetzt hier auch schon eine Ader und jetzt nehme ich den Mittelfinger und drücke eine dieser Venen so im Bereich der Knöchel ab. Also da drücke ich einfach fester auf diese Vene drauf. Die ändert sich aber erstmal nicht. Die bleibt immer noch blutgefüllt. Also sie sieht immer noch prall gefüllt aus. Deswegen nehme ich jetzt, also während ich mit dem Mittelfinger diese Vene abdrücke, streiche ich mit dem Zeigefinger über diese Vene drüber in Richtung Arm. Streich sozusagen das Blut raus aus dieser Vene. Und das funktioniert auch erstaunlich gut. Also danach siehst du diese Vene nicht mehr. Die liegt jetzt relativ flach und ohne Blut in deiner Hand drin und du kannst sie nicht mehr so gut sehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo du den Mittelfinger wieder anhebst und dann füllt die sich schlagartig wieder mit Blut und du kannst die Vene wieder ganz gut erkennen. Kannst du das reproduzieren
okay. Ja,
bei mir?
Moment, ich probiere jetzt mal. Also ich lege meine Hand auf den, ja, jetzt sehe ich dicke Venen, jetzt halte ich irgendwo eine zu.
Genau, mit dem Mittelfinger würde ich sagen, ne? Und dann streichst du mit dem Zeigefinger eben genau diese Vene entlang in Richtung Arm, in Richtung Ellenbogen, wenn du so willst, um das Blut da so regelrecht rauszustreichen, während du natürlich immer noch mit dem Mittelfinger an den Knöcheln abdrückst. Und dann kannst du.
Ach man, das ist noch. Jetzt muss ich nochmal. Wie? So, okay. Also, Hand runterhängen lassen. Ja. Dann Handrücken oder Handfläche auf den Tisch?
Handfläche
also
auf
Hand
den Innenseite?
Tisch?
Die Innenseite auf den Tisch legen, sodass die okay. Handaußenseite dich anguckt quasi. Und da siehst du halt diese. Also, ich sehe zum Beispiel relativ viele Venen dann.
Ja.
Und da hast du dann halt so auf der Höhe der. Da, wo die Finger ansetzen, also bei den Knöcheln, das nennt man doch Knöcheln, ne? Also da, wo die Finger ansetzen an der Hand, quasi so zwischen zwei Fingern habe ich eine Vene, die ich abdrücke mit dem Mittelfinger.
Ja.
Okay. Dann passiert erstmal noch nicht viel, also die bleiben immer noch blutgefüllt, diese Vene, aber die kannst du dann, während du, jetzt setzt du halt dein Zeigefinger neben dem Mittelfinger an und dann streichst du mit diesem Zeigefinger weg von dem Mittelfinger Richtung Arm und da kannst du die Vene so leer ziehen, leer streichen quasi.
Okay, ja, Moment.
Die bleibt dann auch leer, die siehst du dann eigentlich kaum noch, wenn du die gut abdrückst. Und erst in dem Moment, wo du den Mittelfinger dann wieder erhebst und also wieder von unten, von der Knöchelseite wieder Blut reinfließen lässt, siehst du wieder diese.
Jetzt verstehe ich. Okay. Ich habe mich gerade gefragt, warum soll ich die denn, also.
Und
okay, das Leerstreichen hat nicht ganz so gut funktioniert, aber.
Das können wir vielleicht auch nochmal in optisch inkorrekt machen. Da sieht man es vielleicht nochmal.
Ich überlege gerade, ob das auf meiner Handrückseite besser funktionieren würde. Also da, wo man sonst auch so den Puls misst und so. Ob ich das da besser machen kann.
Na, gute Frage. Ja, muss mal ausprobieren. Also sind sicherlich manche Venen sind besser und schlechter geeignet.
Das funktioniert bei mir viel, viel besser.
Ah, okay.
Auf dem Handrücken ist es bei mir schwer, die einzelnen Venen, also die sind halt so viel verzweigt,
Das ist tatsächlich ein Problem. Ja. Also bei großen Verzweigungen muss man ein bisschen aufpassen. Das funktioniert manchmal auch. Also ich sehe hier bei mir, wenn die ja, das wird jetzt noch komplizierter. Also, aber Verzweigungen können ein Problem sein, da hast du recht. Also man muss da die richtige finden für. Aber bei mir hat das ganz gut funktioniert.
Ja.
Jetzt ist halt interessant, also erst in dem Moment, wo du wieder diesen Mittelfinger hochhebst, ne, kann da wieder Blut reinfließen. Warum denn eigentlich? Weil in Venen immer nur das Blut zum Herzen strömt. Und das liegt an Venenklappen. Die funktionieren nämlich so wie so Türen, die nur in eine Richtung aufgehen können, also wie so eine Katzenklappe. Nachts kann die Katze zwar ins Haus, aber nicht wieder raus. Und wie funktionieren diese Venenklappen? Also das sind Hautlappen in den Venen, die eben sich verschließen, wenn sie versuchen, Blut vom Herzen Also wenn sie in Richtung Herz fließen, dann öffnen diese Hautlappen in den Venen. Und wenn das Blut in die andere Richtung wollte, dann schließen diese Venenklappen wie so Ventile und verhindern dadurch, dass das Blut eben in diese Richtung fließt. Ich hatte gerade schon angedeutet, das ist nur der eine Grund. Dann gibt es noch so Muskelpumpen, die auch genau das, diesen Ziel haben gerade bei sportlicher Belastung dafür sorgen, dass dieses Pumpen noch effizienter ist. Aber das, was wir hier beobachten, ne, dass erstmal von der einen Richtung kein Blut zurückströmen kann in die Vene, wenn du sie denn erstmal ausgestrichen hast, das liegt an diesen Venenklappen, die eben nur ermöglichen, dass das Blut in eine Richtung fließen kann.
Mhm.
Ist ganz spannend, oder?
Mhm, auf jeden Fall. Also das zu sehen, wie das dann so, wenn man den Finger wegnimmt, wieder so flupp blau wird,
ja, das genau, ist witzig. Ja, ja. Ja, genau, das haben wir am Frühstückstisch experimentiert und das fand ich irgendwie ganz spannend und das wollte ich nochmal mit dir schnell teilen.
Ah, nett. Also nettes.
Gut, dann können wir, glaube ich, jetzt zu einem Musikstück kommen. Das habe ich selber rausgesucht. If Disney Songs Were About Quarantine. Wobei, nee, das habe ich gar nicht selber rausgesucht, aber ich habe vergessen, wer uns das geschickt hat. Das hat jemand. Da ist jemand anders schuld als ich. Aber das ist ganz lustig. Soll ich den Gag schon vorwegnehmen? Nee, ihr hörtet euch erstmal an und dann sag ich euch, was ich an diesem Lied besonders witzig fand.
Hey Moms and Dads and Boys and Girls, today's question, what would Disney songs sound like if they were written during this quarantine? Well, mask, wear a mask. You can craft one really fast. Tie a scarf around your neck, that's what the CDC has asked. Get some cloth, rubber bands, or sew on your own by hand. It will help you be protected so that you won't get infected. So when you're at the store, there's a woman on aisle four who starts coughing on the broccoli florets. Go on and keep your distance, and in this key instance, wear a mask. We a mask, wear a mask. At Aladdin time. I can't show you the world, but I can show you this bathroom and the kitchen, the guest room and the den. But yeah, that's all a whole new world, a world with nothing left to do. You ask if you can go, your dad says no. All right here, this whole new world with you. On the day when they say that I'm no longer stuck here, I'm gonna go hang with my bros, watch a game, play some hoops, meet them up for a cold beer. I'm gonna go hang with my. I got a curbside pickup soon, yeah. And I'm scared to touch all of the bags they're handling. It'll be that way till June. Now here comes my favorite. This one's really clever. Rapunzel time. 7 a.m., the usual morning lineup. Start on the chores and sweep till the floor's all clean. Polish and wax, do laundry and mop and shine up. Then sweep again, and by then it's like 7:15. And so I'll read a book, or maybe two or three. Wait, this sounds familiar. Add a few new paintings to my gallery. I'll play guitar and knit and cook and be sick. Wait a minute. We didn't write this as a parody. These are the actual words. When will my life begin? Then after lunch, it's puzzles and darts and baking. Seriously, will you do all this? Paper mache, a little ballet and chess. I've been playing chess with myself. Pottery and ventriloquy, candle making. Haven't done candle making yet.
Then I'll stretch, maybe sketch, take a climb. So I dress and I'll reread the books. If I have time to spare, I'll paint the walls some more. I'm sure there's room somewhere. And then I'll brush and brush and brush and brush my hair. Stuck in the same place I've always been. And I'll keep wandering and wandering and wandering and wondering, when will my life begin?
Woo!
Oh my gosh.
Yeah.
Are you feeling it, Lola?
Yeah.
Okay, das waren Disney-Lieder und jetzt erzähle ich dir, was ich so lustig daran fand, weil wir kennen ja genug Leute, die überspringen ja hier immer die Musik, denen erzähle ich jetzt einfach, was ich witzig daran fand. Also Disney-Lieder, die auf Quarantäne gemacht waren, also umgedichtet wurden und dann singen sie einen Text von Rapunzel. Also dem Film von Disney, Rapunzel neu verföhnt. Genau, ja. Und da ist der Text natürlich nicht verfremdet, sondern er singt einfach den normalen Text und das fällt ihm dann während des Singens auf und er sagt, das ist den habe ich gar nicht geändert. Der ist so. Das machen wir. Ich spiele selber mit mir selbst Schach. Genau wie in dem Lied, genau. Und das fand ich sehr, sehr witzig.
Ja.
Gut, kommen wir zu Thema Nummer 3, Gender Pay Gap in der Grundschule. Dass Frauen weniger Geld bekommen für die gleiche Arbeit wie Männer, ist ja bekannt und ein Unding eigentlich. Und das heißt halt Gender Pay Gap, also der Bezahlungsunterschied durchs Geschlecht quasi.
Ja.
Dafür gibt es natürlich Gründe im System einfach, also Frauen bekommen einfach weniger Geld, aber es gibt wohl auch Gründe, die aus den Geschlechtsunterschieden bei Gehaltsverhandlungen herrühren tatsächlich, denn Frauen fragen seltener nach Lohnerhöhung und verlangen weniger als ihre männlichen Kollegen. Mhm. Und da gibt es Studien zu, die zeigen, dass diese Tendenz tatsächlich noch verstärkt wird, wenn Frauen die Verhandlungen, also die Lohnerhöhungsverhandlungen oder Fragen nach mehr Geld, mit einem Mann führen müssen.
Warum ist das so?
Ja, da können wir gleich
also
vielleicht.
Gibt es dafür Gründe?
Da können wir vielleicht gleich am Ende nochmal drüber diskutieren, weil das ist eine gute Frage, ja. Das ist, also bei Erwachsenen ist das offensichtlich ganz gut erforscht, ne? Da gibt es diese Studien, die genau das gezeigt haben. Da kann man sich natürlich auch schon wieder vorstellen, dass Firmen, jetzt sind wir wieder bei der Verschwörungstheorie, dass Firmen diese Gespräche dann auch bewusst von einem Mann führen lassen, damit eben die Gehaltsforderungen in Grenzen gehalten werden. Aber wie gesagt, das sage ich jetzt nur so, ne? Das ist eine Verschwörungstheorie. Weiß ich nicht, ob das so ist, aber wenn es dazu Studien gibt, glaube ich auch, dass Leute auch ausnutzen. Aber als Vater frage ich mich natürlich jetzt wirklich, also ich höre das besorgt mich natürlich an sich schon mal für die Gesellschaft, aber gerade als Vater einer Tochter stelle ich mir natürlich genau die Fragen, ab wann treten diese Unterschiede auf? Ne? Also genau diese Frage, die du gerade gestellt hast, warum ist das so? Wann treten diese Unterschiede auf? Und woran liegt's und was kann ich dagegen tun? Da ist ein Experiment jetzt durchgeführt worden von zwei Forscherinnen vom Boston College und die zeigen, dass auch schon junge Mädchen weniger hartnäckig nach Belohnungen fragen als gleichaltrige Jungen. Die Publikation heißt Children Show a Gender Gap in Negotiation, veröffentlicht in Psychological Science und zwar am 6. Januar 2021. Die haben hier 120 Jungen und 120 Mädchen eingeladen in einer Altersklasse zwischen 4 und 9 Jahren. Haben sie eingeladen ans Institut und haben dann diese Kinder eine relativ einfache Aufgabe absolvieren lassen und haben danach gesagt, du darfst dich jetzt belohnen und zwar mit Aufklebern, Stickern. Und haben die Kinder gefragt, was glaubst du, wie viel Sticker für die solltest du für diese erfolgreich bearbeitete Aufgabe bekommen?
Also man bewertet sich selber?
Ja, das ist das Entscheidende. Weil das Spannende ist ja, machen wir vielleicht ganz kurz weiter, weil als erstes haben sie schon mal die Kinder rausgeworfen aus dieser Studie, die zu bescheiden waren. Nämlich alle Kinder, die ein oder zwei Sticker gefordert haben, die waren danach raus. Und die haben mit 154 Kindern danach weitergearbeitet. Die sind in die nächste Runde gekommen. Ich hätte unheimlich gerne mal nachgeguckt, wie die Geschlechterverteilung bei diesen 154 Kindern war. Das konnte ich leider nicht, weil ich an dieses Paper nicht rangekommen bin. Also weder über unsere Universität noch über bekannte Quellen, die man ja nicht betreten soll.
Oh, das ist mir in letzter Zeit auch hin und wieder passiert. Da dachte ich mir auch so, das haben die, ne, also haben die nachgerüstet.
Das weiß ich nicht, woran das lag. Weiß ich auch nicht. Also das passiert ja schon mal bei sehr, sehr aktuellen Studien, ne, dass die noch nicht aufgeführt sind, aber okay. Na gut, also 154 Kinder waren gierig genug und die haben die nächste Runde erreicht, weil sie mehr als zwei Sticker verlangt haben. Und diesen 154 Kindern wurden jetzt die Regeln des Verhandelns erklärt, nämlich, dass wenn sie zu viel verlangen in der nächsten Runde, dass sie dann rausfliegen und gar nichts kriegen. Aber wenn sie geschickt verhandeln und auch, mutig sind und auch das verlangen, was ihnen zusteht, dass sie dann natürlich auch mehr Sticker kriegen, als wenn sie nur sagen würden, mir reicht eins. Und du hast gerade schon gelacht, das entspricht natürlich ziemlich genau der Situation eines Bewerbungsgesprächs, ne? Denn da gehst du ja rein und wenn dann diese unsägliche Frage kommt, was haben sie denn für eine Gehaltsvorstellung, dann bist du ja genau in dieser Situation, ne? Du willst jetzt nicht zu viel sagen, willst aber auch nicht zu wenig sagen. Wenn du dich zu billig verkaufst, dann im günstigsten Fall kriegst du dann halt nur wenig Lohn. Im schlimmsten Fall sagen sie dann auch noch, wenn er sich selber schon so schlecht einschätzt, dann kann der ja nichts taugen. Aber die andere Richtung ist dann nochmal viel kritischer. Also dass man sagt so, ich würde zwar gerne hoch einsteigen beim Gehalt und viel verdienen, aber ich will mir natürlich hier auch nicht die weitere Verhandlung verbauen, dadurch, dass meine Gehaltsforderungen einfach viel zu hoch sind.
Ja, da bei normalen Jobs hängt, also schwingt da aber immer noch mit, ne, wie sehr willst du den Job? Und wie gerne möchtest du den machen? Wenn das so, wenn du, also angenommen, du hast, du bewirbst dich auf einen Job, ne? Hast aber schon in der Hinterhand einen Job sicher, der okay ist, ne? Dann kannst du bei dem anderen Job, wo du sagst, so ja, den würde ich auch gerne machen, ne, aber hängt jetzt nicht so viel dran, gehst du natürlich ganz anders da rein in so eine Gehaltsverhandlung, als zu wissen, du hast keinen Job und willst einen oder brauchst dringend einen. Was man da so als Gehaltsverhandlung, weil, also das, ich finde so Gehaltsverhandlungen, ich finde sowas richtig ätzend, dass also ein Hoch auf den öffentlichen Dienst, wo es einfach nachschlägst, ne? Also ich finde Gehaltsverhandlungen richtig, richtig ätzend, weil das, was du bei einer Gehaltsverhandlung, ne, am Anfang, wenn du, also eigentlich ist es ist, also zumindest für mich wäre es viel, viel schlimmer, zu niedrig einzusteigen, als zu hoch und abgelehnt zu werden.
Ja.
Weil zu niedrig einsteigen heißt, du arbeitest unter dem, was du eigentlich verdienen solltest oder könntest oder eventuell auch deine Kollegen, ne? Weil über Geld redet man ja nicht in Deutschland, auch so eine Scheiße, auch so ein Quatsch. Wenn du zu niedrig einsteigst, bist du das, also diese Differenz mit dem zu niedrigen Einsteigen über Jahre mit Gehaltserhöhungen irgendwann wieder rausgeholt hast, ne, ist für den Arsch, wird nicht passieren, ne? Deshalb, diese Gehaltsverhandlungen sind leider unglaublich wichtig und ich denke, also man mag mich korrigieren, ich hatte noch nicht so viele Gehaltsverhandlungen, ne? Weil ich einfach nicht gut da drin bin, irgendwo zu arbeiten. Also, Ja, mein Gott. Aber ich habe halt, ich habe andere Sachen verhandelt. Ne? Also sowas wie, weiß nicht, in Alliteration am Arsch machen wir ja zum Beispiel Werbung da, ne, über Preise verhandeln und so. Das geht schon. Ich bin da, habe da mittlerweile eine gewisse kleine Übung drin, aber das musste ich halt auch lernen. Oder generell meine selbstständige Tätigkeit, wenn ich irgendwo Vorträge halte oder so. Ne? Mit was man da rangeht, da kriegst du ja auch mal die unsägliche Frage gestellt. Ja, wie hoch ist denn ihr Tagessatz und so? Und das hängt halt auch immer davon ab, wer fragt, wie sehr habe ich Bock drauf, das zu tun? Ne?
Ja, Lohn und, ist halt Schmerzensgeld, ne? Muss man ja halt ganz klar sagen.
Genau, in dem Fall kann Lohn dann Schmerzgeld. Es kann aber auch so sein, wo du sagst, boah, da habe ich Bock drauf, ne? Oder finde ich generell ein geiles Projekt und tut mir nicht weh, unterstütze ich auch so. Ne? Ja, also das ist halt immer was sehr Individuelles dabei. Das widerspricht jetzt ein bisschen dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich so Gehaltsverhandlungen ätzend finde. Ich finde, bei Gehaltsverhandlungen ist das irgendwie ein bisschen was anderes, weil da gibt es in den meisten Firmen Leute, die den gleichen Job machen, den du auch machst. Ne? Also da gibt es quasi Vergleich und deshalb ja auch im öffentlichen Dienst sowas wie Tariflohn oder so. Wenn du jetzt irgendwie als selbstständiger Künstler oder sonst was unterwegs bist, gibt es selten jemanden, der genau das Gleiche macht wie du. Ne? Also da verkaufst du halt nicht deine per se Arbeitskraft für 8 Stunden am Tag, sondern meistens verkaufst du eher ein Werk oder häufiger. Deshalb finde ich, ist das da ein bisschen anders. Ätzend finde ich es da auch, also Bock drauf habe ich da auch nicht, aber bei Gehaltsverhandlungen hätte ich da noch weniger Bock drauf und wie gesagt, da ist die Folge halt so krass. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, als Selbstständiger einen Job mache, den ich verkacke, ne? Irgendeine Auftragsproduktion ne? und verkacke die Gehaltsverhandlungen, weiß nicht, sag irgendwie, mein Tagessatz sind 400, 500, 600 irgendwas Euro ne? und das Gegenüber sagt, ja, kein Problem, super, machen wir, dann weißt du, scheiße, hast halt verkackt an der Stelle. Wenn du das aber in deinem Job machst, wo du eventuell 20, 30 Jahre, wobei das ja heute auch nicht mehr realistisch ist, aber wenn du das bei deinem Job machst, wo du 5, 6 Jahre bist, dann hast du für 5, 6 Jahre verkackt. Ja. Also, naja, ja, aber egal, zurück zum Thema, entschuldige.
Ja, das Thema ist nähert sich schon ein Ende, weil es ist ein kurzes, aber schönes Thema, weil es, wir sind jetzt in dieser zweiten Runde, ne? Also 154 Kinder sind weitergekommen, denen wurde jetzt erklärt, wie die Verhandlung läuft, verlangst du zu viel, fliegst du raus und kriegst gar nichts, verlangst du realistisch, bekommst du die Sticker, das heißt, du hast also schon, oder die Kinder hatten schon irgendwie, quasi den Wunsch, schon ein bisschen hoch einzusteigen, aber auch eben nicht zu hoch. Und ja, jetzt kommt halt das Ergebnis. Sie haben sich natürlich in Abhängigkeit des Alters und des Geschlechts angeguckt und kamen dann zum Ergebnis oder die Daten legen nahe, dass Mädchen bereits ab einem Alter von 8 Jahren schon von Anfang an nach weniger Stickern fragen als Jungen, wenn der Versuchsleiter männlich war. Und abgesehen von dieser Einstiegsansage, also wie viel Sticker will ich haben, ging es dann auch noch weiter und es wurde verhandelt. Und auch da zeigte sich, wenn der Verhandlungspartner ein Mann ist, verhandeln die jungen Mädchen ab 8 Jahren weniger hartnäckig, um ihre Forderungen zu erfüllen, als die Jungs, die härter an dieser Forderung festhalten. Also zwei Ergebnisse. Das Einstiegsgehalt, nachdem die Mädchen fragen, ist schon geringer. Und wenn du dann noch anfängst, mit ihnen zu diskutieren und du bist ein Mann, knicken sie schneller ein und rücken von ihrer Forderung ab.
Aber warum?
Ja, die Forscher ist natürlich, also wie gesagt, ich konnte nicht das ganze Paper lesen, sondern nur Ausschnitte. Die Forscherinnen vermuten, dass es in diesem Alter schon beginnt, dass Mädchen Männer mit einem höheren Status assoziieren und sich selbst eben mit einem niedrigeren. Und deswegen immer so genau diese Diskrepanz sehen. Also der Mann hat einen hohen Status und ich bin weniger. Und wenn du dann mit dem verhandelst, siehst du eben ein, dass er Recht hat oder dass er weisungsbefugt ist oder dich korrigieren kann sozusagen.
Mhm.
Weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich eine umfassende Erklärung ist. Vor allem als Vater stelle ich mir natürlich ganz stark die Frage, was habe ich getan, dass sie das glaubt? Nicht zwingend nur ich, sondern auch, was hat unser pädagogisches System getan? Ne? Also wo, in 8 Jahre ist zweite Klasse, ne? Wo ist da der Moment gewesen, wo dieses Rollenverständnis passiert ist? Also möglicherweise in der Familie, ne? Also wenn es so ganz klassische Familien sind, das sind jetzt Daten, das ist reine Spekulation, diese Daten wurden in diesem Paper jetzt nicht erhoben, aber dass, wenn du ein klassisches Rollenbild vorgelebt bekommst, der Mann bringt das Geld nach Hause und die Frau kann, wenn sie will, auch mal einen Nebenjob machen, dann hast du vielleicht genau, also dann lernen die 8-jährigen Mädchen vielleicht bereits, dass die Welt so ist. Der Mann bringt viel Geld nach Hause und die Frauen können, wenn überhaupt, sich irgendwo ein bisschen Taschengeld dazu verdienen. Aber da würde ich jetzt sagen, in unserer Familie ist das ja nicht so. Meine Frau als Lehrerin verdient ja genauso viel wie ich. Da dürfte das eigentlich nicht vorgelebt werden. Also ich
wollte gerade sagen, verdient die nicht mehr als du? Die ist doch Beamte, also verbeamtet und so.
Ja, aber Grundschule, da ist ein bisschen weniger und ich weiß ehrlich gesagt nicht. Geld ist ja nicht so das, was mich so sehr interessiert. Sie kriegt, glaube ich, auch das Kindergeld. Also am Ende, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Aber so in der Größenordnung ist das, glaube ich, vergleichbar.
Mhm.
Also dürften wir das eigentlich nicht vorleben. Aber die Frage ist natürlich, wo, bei welchen Familien ist das so und was kann man tun? Und genau das sagen sie halt auch in dem Paper. Eine pädagogische Intervention muss also viel früher passieren. Nicht erst irgendwann im Erwachsenenalter, wo du dann, sagen wir mal, junge Frauen coacht. Setzt euch mal fröhlich durch bei Verhandlungsgesprächen und lasst euch nicht abziehen. Da ist halt schon viel zu spät. Du müsstest halt irgendwie schon bei Kindern anfangen, gegen diese Selbstwahrnehmung anzuarbeiten. Finde ich schon ein bisschen erschreckend, dass das schon so früh angelegt wird bei jungen Mädchen.
Fall. Auf jeden Fall. Das
und als Vater natürlich ist recht.
Die Frage ist, wo setzt man an, dass man sowas mal ändert? Tatsächlich.
Ja, auf jeden Fall schon mal systemisch. Ne? Das dürfte ja eigentlich gar nicht sein, dass Leute unterschiedlich Geld verdienen für gleiche Arbeit.
Ja, das sowieso. Das, wobei, also ich bin, ich war, ich weiß gar nicht, auf TikTok gab es mal eine elendig lange Diskussion mit Gender Pay Gap, bereinigtes Pay Gap und weiß ich nicht was. Und ich glaube, selbst wenn man das bereinigte Gender Pay gibt, mit allem drum und dran, bla bla und so weiter, dann ist es, glaube ich, immer noch bei 5-6% oder so und das ist immer noch zu viel. Ne? Also warum gibt es das?
Ich sag jetzt mal gleich Disclaimer, weil wir kriegen immer da, wo wir anfangen zu diskutieren, ohne uns vorher eingelesen zu haben, also bei mir jetzt zumindest, sag ich schon mal, ich habe keine Ahnung, deswegen habe ich mich zu wenig mit beschäftigt, aber werde ich jetzt mal etwas mehr machen, weil Tochter und so, da will man ja informiert sein.
Ja. Das, also ich bin froh, dass es es kommt ja wahrscheinlich auch auf den Job oder beziehungsweise auf die also darauf an, wie du arbeitest, ne? Weil wenn du zum Beispiel jetzt im öffentlichen Dienst unterwegs bist, habe ich genauso viel verdient wie jede Kollegin, die bei mir im Büro saß halt, ne? Also TVL 13 ist halt TVL 13 und Ende. Aber bei so Gehaltsverhandlungen, wie man das da halt, also ich frage mich, wie man das da also, wie kriegt man das hin? Wie kriegt man das hin, dass, oder was wäre eine systemische Lösung, um das zu drücken oder kleiner zu machen oder auszuhebeln?
Transparenz,
also wenn,
vielleicht? Aber da lassen sich ja Leute nicht reinreden. Ne?
Nee, da ist dann auch schon wieder so, nee, wir können ja nicht über Gehälter reden.
Ja.
Das. Also ich finde das auch für Abgänger von Schul, also von Ausbildung und so generell ja schwer, Gehaltsverhandlungen, ne, wenn du anfängst. Du hast ja keine Ahnung, was kannst du denn nehmen? Also wenn du jetzt irgendwie, sagen wir mal, du kommst von der Uni, wenn du da als wissenschaftlicher Mitarbeiter mal gearbeitet hast, dann kannst du in die TVL, also ne, in die Tarifordnung gucken und kannst sehen, okay, TVL 13 mit irgendwie 2 Jahren Berufserfahrung oder so sind dann, ich weiß gar nicht, wie hoch das ist, 50.000 brutto? Oder so, oder 49, 48, irgendwie sowas. Und damit gehst du dann in eine Gehaltsverhandlung? Oder wie macht man das?
Ja, eigentlich musst du ja in der freien Wirtschaft musst du mehr verlangen, ne? Da musst du richtig schon mal ein bisschen was draufpacken.
Aber die Frage ist, wie viel, ja. Ja, richtig. Also ich finde generell, also Gehälter verhandeln finde ich auch ganz, ganz schlimm. Und also wenn es da offensichtlich jetzt systemisch schon so früh so ein Problem gibt, dann muss man da doch irgendwie dran arbeiten. Mhm. Also ich habe keine Ahnung, wie. Also ich fände Vorschläge da tatsächlich mal ehrlich interessant. Also was es für Möglichkeiten gäbe, also jetzt abgesehen von Transparenz, mhm, ne? Weil das will man ja offensichtlich nicht oder wollen manche Menschen nicht, dass man Transparenz schafft dabei. Ich weiß es nicht. Also warum gibt es das? Und selbst wenn es, wenn man 1000 Statistiken wälzt, ne, die einen sagen mehr, die anderen weniger, selbst wenn es klein ist, warum existiert so etwas überhaupt noch? Und was können wir dagegen tun?
Ja. Ja, ich hau die einfach. Wenn meine Tochter weniger Geld kriegt, dann hau ich die. Gut. Machen wir Thema Nummer 4. Du bringst uns raus.
Genau, Gewalt löst es am Ende. Ne? Gewalt ist am Ende immer die Lösung.
Das sollte die Botschaft dieses Podcasts unbedingt sein.
Ja, naja. Thema 4, um mit etwas Schönem Kurzen zu enden.
Sehr gut.
Nein. Die Welt aus den Angeln heben. Von wem kommt's?
Ah, da habe ich gerade schon drüber nachgedacht, als du das gesagt hast. Warte mal. Das könnte jetzt so ein Galileo gewesen sein, oder?
Es war der am Strand Kreise in den Sand gemalt hat und sagte, störe nicht meine Kreise, und dann abgemurkst wurde. Wenn ich mich recht erinnere an den Lateinunterricht.
Pythagoras?
Aber kann auch sein, dass ich das falsch übersetzt habe.
Nee, wer hat die Kreise? Pythagoras?
Euka. Archimedes war das. Das war Archimedes. Oh, also zumindest, wenn meine Lateintexte nicht gelogen haben und ich das damals richtig übersetzt habe. Archimedes hat gesagt, gib mir einen Punkt, also übersetzt natürlich, der hat das auf Griechisch gesagt oder geschrieben oder was auch immer. Da sagt er so etwas wie, gib mir einen Punkt, wo ich sicher stehen kann, ein Hebel, der lang genug ist und ich bewege die Erde mit einer Hand. Oder auch anders übersetzt, gib mir einen Punkt, wo ich hintrete kann und ich hebe die Erde aus den Angeln. Je nachdem, wie man es übersetzt. Also ja, ist ja schon, ne, das. Ja. Archimedes wollte damit damals die Hebelgesetze, die er formuliert hat, veranschaulichen. Ne? Natürlich maßlos übertrieben, aber sehr plakativ, um zu zeigen, ne, wenn der Hebel nur lang genug ist und man einen festen Punkt hat, kann man die ganze Erde, ne, also könnte der Mensch die ganze Erde mit einer Hand bewegen.
Ja.
Jetzt kommt die Ironie an diesem Satz oder an der ganzen Sache, dass wir heute wortwörtlich an dem Punkt sind, an dem die Menschen die Welt aus ihren Angeln heben. Ne? Und damit meine ich nicht den Dritten Weltkrieg, also die Möglichkeit besteht ja, ne, seit dem Hochrüsten im Kalten Krieg sowieso, dass wir die Welt einmal komplett aus den Angeln heben, also kaputt hauen, sondern ich meine damit ernsthaft mechanisch. Wir sind an einem Punkt in der Menschheitsgeschichte angelangt, wo die Menschen die Erde mechanisch aus den Angeln heben, also mit einer Hand nicht, aber wo die Menschen die Erde bewegen.
Mhm.
Das muss ich ausführen. Und zwar, unsere Erde wandert ja um die Sonne und rotiert dabei selber noch, ne? Und macht so eine kleine Präzision noch. Also die Erdachse, um die rotiert wird, steht nicht still, sondern die pendelt so ein bisschen hin und her, ne? Also der geografische Pol, jetzt nicht der magnetische, der wandert ja sowieso, aber auch die Achse, also die Drehachse der Erde wandert so ein bisschen.
Ja, ja.
Ne? Also die pendelt immer so ein bisschen hin und her, und zwar Richtung Süden ist das wohl. Also so in Südrichtung pendelt die so ein bisschen hin und her. Woran liegt das? Das liegt daran, dass unsere Erde ja nicht eine perfekte Kugel ist, die starr und, ne, also okay, wenn wir sie annähern in Aufgaben, ist es immer eine perfekte Kugel mit homogener Massenverteilung, aber dem ist in der Natur natürlich nicht so, sondern die Erde ist keine richtige Kugel, sondern so ein bisschen abgeflacht, ne? Und dazu auch noch nicht rein fest, sondern wir haben ja Ozeane, Atmosphäre, Landmassen, die sich irgendwie bewegen, also Vulkane und auch Massenströme im Erdinnern, also so im Mantel in der Nähe des Erdkerns, den man sich ja auch immer in so, weiß ich nicht, so Kinderbüchern, die erklären, dass die Erde einen flüssigen Kern hat, da sieht das auch mal kreisrund aus, aber dem ist ja auch nicht wirklich so, ne? Also nicht ganz so, soweit wir wissen. Also sagen wir so, die Masse der Erde ist immer ein bisschen im Fluss, also so im Mantel, aber auch die Wassermassen an der Oberfläche und so weiter und so weiter. Und das ist vollkommen normal. Dadurch kommt dieses leichte Taumeln halt der Rotationsachse zustande, ne? Dass wir halt auch große Massenflüsse in der Erde haben. Der größte Massenfaktor dabei ist an der Erdoberfläche, also jetzt mal abgesehen von den Massenströmen im Mantel, wohl die Wassermasse, die sich bewegt. Also die Ozeane, Grundwasser, aber auch Gletscher und die Eismassen in der Arktis und so weiter.
Okay.
Und hier kann man sich schon vorstellen, dass der Klimawandel, den wir verursachen, da nicht ganz folgenlos bleibt. Und zwar seit Mitte der 90er konnte man beobachten, dass seit Mitte der 90er diese Polwanderung die Richtung ein bisschen ändert. Mhm. Und zwar jährlich um circa 3,2 Millimeter pro Jahr. Also jährlich. Ja, ja. Also 3,2 Millimeter jährlich wandert diese Pendelachse von Süden Richtung Osten. Also die kippt so ein bisschen, ne? Also die driftet. Außerdem kann man sehen, dass die Geschwindigkeit, mit der das Ganze driftet, ne, also beziehungsweise hin und her pendelt, sich seit Mitte der 90er erhöht hat. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern um das 17-fache.
Ui, okay.
Ja. Jetzt kann man sich fragen, woher kommt das? Also warum ist plötzlich, also warum pendelt die, also warum kippt die Achse der Erde plötzlich in eine andere Richtung, als sie sonst tut seit Mitte der 90er?
Ja, du hast natürlich jetzt schon so eingeführt. Also, ja, aber sag mal.
Ja. Also der Mensch ist daran nicht ganz unschuldig, wie es aussieht. Und zwar die natürlichen Quellen reichen nicht aus, um diesen Drift zu erklären. Also die natürlichen Verlagerungen von der Ozeane oder der Atmosphäre, Vulkanausbrüche, Land, also ne, die tektonischen Verschiebungen und so weiter, das reicht nicht aus, um das zu erklären. Satellitenmessungen bezüglich des Schwerefelds der Erde, ich glaube, da haben wir sogar mal drüber geredet, dass halt also mit Satelliten quasi der G-Faktor an verschiedenen Stellen gemessen wird, also das Schwerefeld der Erde, und dadurch kannst du die Massenverteilung der Erde rekonstruieren. Ja. Ne? Ich weiß nicht mehr, in welchem Rahmen, aber da haben wir auf jeden Fall mal drüber gesprochen, glaube ich.
Ja, ja.
Auf jeden Fall Anfang der 2000er bis 2017, 18 oder so hat man das mit verschiedenen Satelliten gemacht. Das Programm hieß, glaube ich, GRACE oder so. Und konnte da die die Massenverteilung der Erde genau bestimmen. Und das haben sich jetzt ein paar Forscher aus China und Dänemark ein bisschen genauer angeguckt und mal versucht zu modellieren, wo denn dieser Drift herkommen kann. Also an welcher Massenverschiebung das liegt, wo denn jetzt der Ursprung davon ist. Das Ganze haben sie veröffentlicht in dem Paper Polar Drift in the 1990s Explained by Terrestrial Water Storage Changes. Also da steht schon drin, es geht wohl um die Wassermassen. Erschienen ist das Ganze in Advanced Earth and Space Science am 22.03. Und im Titel steht schon drin, da hat sich irgendwie die Verteilung der Masse geändert, ne? Vor allem der Wassermasse. Eins hast du ja gerade schon richtig erkannt, weil auch schon richtig angeteasert. Es ist natürlich das Abschmelzen der Eismassen. Ne, der Gletscher, der Arktis, Antarktis und so weiter.
Also da kommt man irgendwie drauf. Ne? Das ist irgendwie so eine Umverteilung des Gewichts. Also das liegt irgendwo da oben auf der Polkappe, sag ich jetzt mal so, drauf. Wenn das abschmilzt, dann verteilt sich das natürlich gefühlt so über den ganzen Globus. Hat sich dann irgendwie der Schwerpunkt so ein bisschen ändert, kann ich mir vorstellen. Krass natürlich, genau, dass das so eine Auswirkung dann zeigt.
Ja, das also quasi das, was der Mensch durch den Klimawandel verursacht hat, also indirekt, ne, führt dazu, dass halt die Gletscher, also die großen Eismassen an Land abschmelzen und halt ins Meer fließen, und damit ändert sich halt die Massenverteilung und damit auch das Trägheitsmoment und damit kippt die Achse halt leicht, ne? Das ist, wie gesagt, so ein indirekte Einflussnahme, aber die reicht auch in den Modellen noch nicht aus, um dieses Wandern und dieses Kippen komplett zu erklären. Das heißt, es muss noch einen anderen Effekt geben. Und da wird in den Daten auch noch also eine andere Massenverteilung auffällig, die groß genug ist, dass sie dann in Summe mit dem Klimawandel das Ganze erklärt. Und zwar, ich fand es schockierend und beeindruckend, und zwar das Abpumpen von Grundwasser.
Ui. Okay.
Es gibt Gebiete, in denen die Menschen oder die Menschheit so viel Grundwasser abpumpt, dass sie mehr abpumpen, also mehr nach oben holen, als wieder Neues nachfließen kann. Das heißt, große Grundwasserreservoirs werden über die Jahre von den Menschen leer gepumpt.
Ja gut, also das sieht man ja am fallenden Grundwasserspiegel, ne? Den hast du ja an genau. vielen Orten. Ja, okay.
Genau.
Aber
an Orten, die mittlerweile Grundwasserknappheit haben, beziehungsweise wo diese Wasserentnahmen massive Ausmaße angenommen haben, kann man sehen, dass das so viel Masse ist, die da bewegt wird, dass das einen Einfluss auf die Rotationsachse der Erde mittlerweile hat.
Uiuiui.
Und zwar in so Regionen wie Kalifornien, wo es zur Bewässerung hochgezogen wird, im Nahen Osten, Gebiete rund um Peking und so waren als Beispiele aufgeführt. Wenn man die mit berücksichtigt in die Modelle, dann kann man damit erklären, warum seit den 90ern oder warum Mitte der 90er plötzlich die Erde anfängt, in diese Richtung zu driften. Krass, oder?
Es ist auch wieder so ein Effekt, wo du so das Gefühl hast, okay, wenn das erstmal aus dem Ruder läuft, das kriegst du nicht mehr zurückgestellt. Ne? Also da hast du keinen Hebelpunkt, wo du sagen könntest, jetzt drehen wir mal die Achse wieder zurück.
Ja, und es ist schon krass, ne? Also die vom Menschen direkt oder indirekt herbeigeführten Massenverschiebungen auf der Erde sind mittlerweile so groß, dass wir die Rotationsachse unseres Planeten beeinflussen. Das muss man mal sacken lassen, ne? Also wir sind jetzt, so wie ich das Thema gerade eingeführt habe, wortwörtlich an der Stelle angelangt, wo die Menschen den Planeten aus den Angeln heben, mechanisch. Also rein mechanisch unseren Planeten aus den Angeln heben.
Ist denn bei diesem Paper eine Abschätzung gemacht worden, ab wann das problematisch wird? Also du hattest jetzt irgendwie so was gesagt wie 3 Millimeter pro Jahr. Da würde man ja jetzt, also ich bin natürlich bei aller Vorsicht, ich bin ja jemand, der eher alarmiert ist, wenn wir so reinfuschen. Trotzdem könnte man ja sagen, wie lange müssen wir denn so weitermachen, dass das jetzt auch wirklich aufs Klima Auswirkungen hat? Also 3 Millimeter machen ja wahrscheinlich erstmal nichts, aber die Frage ist, machen dann irgendwann 100 Meter was oder müssen wir da schon viele zig Kilometer die Achse verschieben?
Das kann ich dir jetzt wahrscheinlich nicht sagen. Das habe ich, ich glaube nicht.
Wahrscheinlich steht das gar nicht drin. Ja, krass.
Aber also ich finde schon hart, dass man überhaupt an dem Punkt angekommen ist, wo man das messen kann. Also es ist ja nicht so, dass es so geraten und modelliert, ich habe jetzt zwar Modell gesagt, aber es sind halt Messdaten, die halt modelliert wurden, ne? Also an die etwas ranmodelliert wurde. Also ne, wir sehen, das Ding kippt, ne? Also wandert plötzlich in eine andere Richtung seit den 90ern. Wir sehen, wir messen die Massenverteilung auf der Erde tatsächlich und müssen halt gucken, wo kommt diese Massenverteilung her, und es liegt tatsächlich an den Menschen.
Wir verfrickeln das hier noch richtig schön mit unserem Planeten.
Ich habe keine Kinder.
Gut, sind wir durch, oder? Mit diesen besorgniserregenden Ergebnissen verabschieden wir uns. Nein, gucken wir uns, fassen wir mal grob zusammen, was wir heute gelernt haben.
Wir haben heute gelernt, dass wir zu den coolen Live-Rollenspielen nicht eingeladen werden. Ja, aber nein, wir haben gelernt, dass es tatsächlich Leute gibt, die sich darum Gedanken machen, was passieren würde, und das auch wirklich mal durchspielen, wenn wir so einen globalen Killer auf die Erde bekommen würden.
Also ein Asteroiden, ne? Genau.
Ja, meinte ich.
Du hattest uns in Thema 2 gezeigt, dass es für mich vielleicht Sinn macht, mal hier den Keim der Solarzellen in diese Siedlung zu legen, weil es hier noch nicht so viele gibt. Und du hast uns gezeigt, die größte Triebfeder, sich Solarzellen aufs Dach zu setzen, ist es, wenn die Nachbarn auch schon welche haben. Und das wäre natürlich super spannend, wenn ich mir die hier draufhämmer und dann sehe, dass so in den nächsten Jahren auch Leute nachziehen. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf.
Ja, ne, du kannst der Rebell sein.
Genau.
Race the Sun.
Trendsetter eigentlich. Rebell klingt ja so negativ. Eigentlich bin ich dann ja Influencer. Photovoltaik-Influencer. Wenn eine größere Firma Interesse hätte, mich da zu sponsoren.
Plötzlich machen wir hier doch Werbung, oder was?
Nee, die soll mir hier nur so ein Ding draufsetzen und dafür lege ich hier die Visitenkarten mir in den Flur und wenn die Nachbarn anschellen und sagen, Herr Wörl, das sieht ja super aus, wo haben sie das machen lassen? Dann sage ich, das war die Firma XY Photovoltaik, ich bin sehr zufrieden mit denen.
Ach, gab es da in NRW nicht so einen Riesenskandal um so eine Solaranlagen-Dings? Ich meine ja.
Oh Gott.
War das Solar World oder so?
Ja, wieder Spekulation. Ich weiß es nicht. Okay, ich habe keine Solaranlage. Und
die SolarWorld gibt es noch. Industriekonzern der Solarbranche. Solarzellen. Da gab es doch irgendeinen Skandal. Ist egal. Okay, ist egal. Bevor ich wieder irgendwas Falsches oder Halbwahrheiten erzähle. Du hast uns in Thema 3 gezeigt, dass die Ursachen des Gender Pay Gaps schon in Kindern zu beobachten sind. Das heißt, sehr, sehr tief verwurzelt sind und wir daran in irgendeiner Form arbeiten müssen.
Und du hast uns im vierten Thema gezeigt, dass wir durch den menschgemachten Klimawandel bereits die Drehachse der Erde ablenken durch unser Wirken, was ja irgendwie besorgniserregend ist, dass wir in diesen planetaren Maßstäben eingreifen und rumfingern.
Ja.
Gut, dann haben wir noch einen kleinen Schwurbel, der war schnell, muss ich sagen. Also den hatten wir kaum in den Shownotes, da war er auch eigentlich schon wieder erledigt. Es geht nämlich um die Koblenzer Schlossapotheke. Die ganze Geschichte erstreckte sich eigentlich über den letzten Freitag. Das fing an, dass irgendwie Bilder auf den sozialen Medien gepostet wurden von dieser kleinen Schlossapotheke in Koblenz. Auf der Webseite war zu lesen, ich zitiere mal, wir haben Pfizer-BioNTech-Covid-19-Vakzine in potenzierter Form bis D30 als Globuli oder Dilution zur Ausleitung vorrätig. So fing das an, also diese Webseite wurde gescreenshottet und massig geteilt und dann entfaltete sich eine gewisse Dynamik. Also klar, erstmal eine persönliche Dynamik, dass ich mich natürlich auch aufgeregt habe, also dass da,
ja, natürlich.
Dass da irgendwie behauptet wird, BioNTech Globuli zu haben, ist ja aus verschiedenen Gründen schwierig. Also es war tatsächlich nur dieser Satz, viel mehr konnte man auf der Webseite nicht erfahren. Ich wusste, deswegen war ich etwas irritiert, was das bedeuten soll, ob sie damit sagen wollen, okay, wir haben hier Globulis, die man auch nehmen kann als Impfersatz quasi, oder weil sie ja auch schrieben zur Ausleitung, ob das bedeuten soll, okay, du kannst diesen, und das ist jetzt in fetten Airquotes, diesen Giftstoff, den du dir über die Impfung reinziehst, die kannst du wieder ausleiten durch die guten Globulis. Das war mir nicht so ganz klar, was das genau bedeuten soll.
Ich befürchte tatsächlich Letzteres. Dass man das schädliche Zeug ausleiten soll.
Es entwickelte sich dann eine ganz gehörige Dynamik. Eigentlich hatten wir schon die Webseite von dieser Apotheke in den Shownotes und eigentlich wollten wir das nur so erzählen und anprangern. Aber es stellte sich dann raus, bereits während des Freitags wurde dieser Satz von der Homepage entfernt und uns haben auch verschiedene Hörerinnen und Hörer angeschrieben, die gesagt haben, sie versuchen da den ganzen Tag schon jemand ans Telefon zu kriegen, weil sie sich mal beschweren wollten und informieren wollten, was das damit zu tun hat. Aber es wäre immer besetzt, was schon mal ein Zeichen dafür war, dass da schon erheblich Presse und was auch immer angerufen hat. Also es muss ein ziemlicher Shitstorm gewesen sein. Und wie gesagt, am Freitag verschwand dann auch dieser Satz schon von der Webseite. Und das hat wohl relativ große Kreise gezogen, weil das Rheinland-Pfälzische Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung, die sind die Apothekenaufsicht in Rheinland-Pfalz, am Freitag dann schon mit der Deutschen Presseagentur gesprochen haben und gesagt haben, dass sie mit der Apotheke gesprochen haben und gesagt haben, das müsst ihr runternehmen von der Homepage, weil das eben zu Unterschied oder zu, Missverständnissen führen kann.
Ja.
Deutsche Presseagentur hat dann die Apothekerin selbst dann auch tatsächlich ans Rohr bekommen. Die Apothekenleiterin ist Annette Eichele. Die hat sich dann so geäußert, sie hat gesagt, dass sie damit nicht sagen wollten, dass sie homöopathische Corona-Impfstoffe verkauft. Sie sagt ganz klar, wirksame Vakzine dieser Art gibt es nicht, sondern sie wollte nur zusätzlich diese Globulis anbieten als zusätzliche Behandlung, wenn du so willst. Wie haben sie das, wo haben sie das Zeug überhaupt her? Die hat wohl geringe Restmengen, die beim Aufziehen dieser Impfdosen übrig bleiben, sich besorgt. Da weiß ich jetzt leider nicht, ob sie selber in einem Impfzentrum gearbeitet hat oder ob sie da Kontakte hingehabt hat. Und bevor die dann eben die werden normalerweise entsorgt worden, ne? Die werden weggeschmissen worden und die hat sie sich besorgt, diese Restmengen und diese Tropfen dann eben hochpotenziert, wie ja unsere Freunde aus der Homöopathie behaupten, um dann diese Globulis herzustellen. Und also die ist promovierte Apothekerin, ne? Und die sagte dann, dieses ergänzende Produkt, das war natürlich als ergänzendes Produkt gemeint, sollte besser und richtiger wirken und Nebenwirkungen dann, die durch die Impfung entstehen, abmildern. Sagte dann aber auch im Gespräch mit der dpa, das ist wissenschaftlich nicht belegt. Das finde ich ja schon mal beruhigend, dass sie diese Selbsterkenntnis hat. Das finde ich ja absolut absurd, ne? Dass die da anfangen, irgendwie so einen Scheiß sich selber zusammenzurühren. Keine Studie, nix, aber fangen sofort an, diesen Quatsch zu verkaufen. Ne? Sie sagt zwar selbst, das wurde nur etwa ein Dutzend Mal verkauft auf spezielle Kundenanfragen und nicht irgendwie lag dann nicht bereit im Laden, sondern wurde dann immer speziell angefertigt.
Aber alleine, dass es auf der Homepage ist.
Ja, Wahnsinn,
ne?
Klar. Also das ist ein Witz. 15 Euro, 10 Gramm Globulis hat sie das verkauft. Und das hat wohl jetzt nochmal Nachspiel. Ne? Zum einen fragt man sich natürlich, wieso kann die da Restmengen der Impfdosen mitnehmen und daraus dann ein Produkt machen, was sie dann verkauft. Und da hat wohl... das wird wohl ein Nachspiel haben, also da wird wohl mal etwas genauer hingeguckt, wie das sein konnte. Tja. Lustig fand ich noch den Präsident des Landesamts für Soziales, Jugend und Versorgung, der sagte nämlich der dpa, da ist der Glaube stärker als der Verstand. Das kann man, glaube ich, für die Homöopathie so zusammenfassen, ja.
Ja.
Ja, schon übel irgendwie, ne? Aber
ja,
da muss man echt aufpassen.
Definitiv.
Apotheke schon, ne? Also jetzt, du kannst mal auf die, also wenn man sich die Apothekenseite da mal anguckt, die ist natürlich homöopathiefreundlich, ne? Diese Seite schreit jetzt noch nach Schüssler, Salzen und Homöopathie. Also von daher, das finde ich immer noch ein bisschen bedenklich, dass es solche Apotheken gibt. Aber das ist schon hart. Also, dass so ein Schwurbel da so Einzug nimmt, ne? Und dann bei so einem sensiblen Thema, also.
Wie gesagt, ich finde es ja eh tragisch und schlimm, dass wir immer noch in einem Land leben, in dem Homöopathika in Apotheke verkauft werden.
Mhm. Ja, stimmt.
Und nicht im Supermarkt.
Ja,
wo
genau.
Sie hingehören.
Ja,
ne?
In die Zuckerabteilung.
Das,
aber das Lustige ist auch, dass ich stelle mir dann ja immer die Frage, ne? Also sagen wir mal, ich wäre jetzt so ein Hardcore-Homöopath und würde das auch lehren und so und wäre da total von überzeugt. Und dann siehst du, wie rechts und links diese ganzen Schwurbler mit dazu, also Homöopathen sind ja an sich auch schon Schwurbler, aber von rechts und links kommen noch so so weitere Hardcore-Schwurbler dazu, die dann ihren eigenen Stiefel machen. Ne? Die rühren dann irgendwas, wovon du noch nie was gehört hast, auf einmal rein. Genauso wie in diesem Fall, ne? Wo einer dann sagt, ach, dann nehme ich mal das Vakzin, potenziere das hoch, das funktioniert ja für alles. Und dann sind die Nebenwirkungen der Impfung nicht so hoch. Und dann muss ich doch als Homöopath, der irgendwie mal irgendwie diese Lehre gelernt hat und daran glaubt, und ich sage bewusst glauben, weil es ja ein religiöses Glauben, muss ich doch irgendwie sagen, Moment mal, das kann doch nicht gut sein für die homöopathische Bewegung, wenn jetzt von rechts und links alle reinkommen und ihr Süppchen selber machen und behaupten, das wirkt. Also dann muss ich doch so ein Verteilungskampf müsste dann doch losgehen. Wer hat die Deutungshoheit? Darf hier jeder behaupten, was er will? Und in dem Moment würde mir doch spätestens klar werden, das ist keine Wissenschaft. Ja, hier kann jeder alles behaupten, weil nämlich keiner nachweisen kann, dass es wirkt. Deswegen darf sie hier auch sich ein Vakzin anrühren und irgendwelche anderen, was weiß ich, was du dann noch, Schuhsohlen zerreiben, weil er dann schneller laufen kann.
Ja, ich fürchte, in diesem in diesem Kosmos, ne, also in diesem homöopathischen Kosmos, ergibt das alles Sinn. Alles. Das geht halt alles. Ne?
Also da muss ich einschränken, deswegen habe ich das ja gerade erwähnt, das machte keinen Sinn mehr. Also irgendwelche Homöopathen, also die wohl in dieser homöopathischen Ecke Ansehen haben, haben sich davon auch distanziert und haben gesagt, ja, das geht jetzt eigentlich nicht. Also und das fand ich bemerkenswert, dass es da selbst aus der Homöopathie-Ecke Kritik gab. So, man kann ja nicht alles machen. Aber da fragt man sich natürlich, warum eigentlich nicht, ne? Weil eigentlich ist doch die Lehre der Homöopathie, du nimmst irgendwas, was irgendeine Krankheit auslöst, also die Symptome, die du behandeln willst, das potenzierst du dann hoch, bis es nicht mehr nachweisbar ist und dann wirkt's. Und in dem Sinne würde ich sagen, also mit dieser Lehrmeinung hat sie ja richtig gehandelt. Sie nimmt ein Vakzin, wo ja auch irgendein, gut, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was hat sie genommen? BioNTech? Na, dann ist das auch wieder Quatsch. Aber sagen wir mal, sie hätte so ein Vektorimpfstoff genommen, da hätte ich ja gesagt, da ist das Prinzip ja noch irgendwie nachzuvollziehen. Das macht ja die Krankheit oder zumindest reagiert der Körper darauf, als wäre es die Krankheit. Das potenzierst du hoch. Ja, der Ansatz ist ja schon mal richtig.
irgendetwas dort richtig zu nennen, ne? Egal ja, gut. Was.
Gut, nee. Du hast recht. Okay, ich sollte mich da nicht so reindenken. Ja, du hast recht. Ja, also ein Schwurbel, der schneller erledigt war, als ich gedacht hätte tatsächlich. Also, weil das
ja, zum Glück.
Das war dann schnell weg zum Glück, ja, genau. Okay, dann sind wir fast durch. Haben wir noch irgendwas Hausmeisterei-Technisches?
Nee, ich habe ja am Anfang schon rumgejammert.
Ach ja, stimmt.
Genug. Ich weiß nicht, hatte ich sonst noch was?
Wir haben, glaube ich, auch sonst keine Veranstaltungen und nichts, was wir im Moment in einer Woche machen. Nee. Machen wir endlich wieder mal einen Stream. Ne? Der ist ja leider ausgefallen wegen der Preisverleihung. Genau. Aber da freue ich mich schon wieder drauf. Und in zwei Wochen machen wir wieder einen Podcast.
Ja, irgendwann diesen Monat. Ja, wobei, das können wir ein andermal machen. Ja, dann sind wir durch.
Gut. Dann war das methodisch inkorrekt Folge 190. Wir nähern uns der 200, ne?
Ja, ist mir auch aufgefallen. Was macht man da?
Was macht man da? Gute Frage, ne?
Puh. Wir dürfen, also live und so geht ja alles nicht.
Wobei, ne? Das sind noch, warte mal, 10 Folgen, also 20 Wochen, ne? Da ist ja fast schon wieder ein Jahr rum. Da sind wir ja fast wieder, na gut, gucken wir mal.
200, das geht gegens Jahresende, ne?
Also müssen wir irgendwo so einen Weihnachtsauftritt machen oder so? Das wäre ja schon schön.
Weiß ich nicht. Die Frage ist, ob das überhaupt geht.
Ja, das können wir wahrscheinlich nicht stimmen im Moment.
Wir können in der Zeche machen auf Twitch streamen oder so. Vor leeren Hallen. Guck mal, ist ja noch ein bisschen Zeit bis dahin.
Das war Folge 190 vom 4.5.2021, direkt aus der Pandemie. Wir enden mit einem Rausschmeister. Gimme, gimme, Vaccine Appointment. Rausgesucht von meiner Frau, von meiner lieben Frau.
Ah.
Viel Spaß damit. Und bis in zwei Wochen, beziehungsweise eine Woche im Stream.
Tschüss.
For weeks now, some eligible Americans have made countless calls, checked websites every day, and waited on long lines trying to get a vaccine, coming up empty time and time again. So, you know, we've been talking to so many reporters, asking them about the difficulties of this process and how hopeless it can feel at times.